Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frischfleisch und Natursekt. Wir haben heute die 30. Folge, also Folge 30, ist ein kleines Jubiläum und das passt auch ganz gut zur Weihnachtszeit, weil heute haben wir unser Weihnachtsspecial mit einem wirklich ganz besonderen Stargast. Ist immer ein bisschen outside from the box, also ist jetzt nicht, nichts Alltägliches und wir freuen uns voll, dass wir da heute den besagten Gast dazugekriegt haben, aber zudem mehr danach. Ich darf gleich mein Gegenüber vorstellen, in Haus Andi, wie ihr ihn kennt, immer glänzend, immer frisch und fruchtig. Gerade vor der Weihnachtszeit ist er natürlich überhaupt nicht gestresst. Schaut er ziemlich entspannt aus. Servus Andi.
Servus, lieber Herr Stürmer Andi. Nicht gestresst ist genau richtig. ja, genau. Es war praktisch die letzten Zeit ganz wenig los. Aber dazu kommen wir ein bisschen später. Also willkommen auch von meiner Seite zu einer wirklich besonderen Weihnachtsausgabe, das kann man so sagen, unsere erste Weihnachtsausgabe. Schon
fast ein wenig andächtig wird das vielleicht.
Ja genau, bei anderen Podcasts heißt es Weihnachtszirkus, das machen wir halt nicht, ganz im Gegenteil, wir sind halt andächtig, aber dazu mehr. Ich habe nur ein paar kleine.
muss unser Gast schon lachen nebenbei, wenn er das hört.
Nein, wir haben doch heute ein paar Specials noch, kurz Hausmeisterliches. Wir möchten einmal ein großes Dankeschön an das Prostmagazin Coram Publico in den Äther schleudern, weil wenn wer das neue Prostmagazin Ausgabe
7 ist
das,
oder?
Ist das, ja. Dezember 2024 schon in Printform oder auch digital gesehen hat. Da gibt's auf Seite, wo sind wir da? Ich sehe schon so schlecht. 28, 29. Gibt's eine Doppelseite, wo das glänzende Haupt meines Gegenübers, da schaut er wirklich aus, wie aus dem Ei gepellt. Ja,
ziemlich retuschiert vielleicht auch, dass das ganze Tageslicht taglich ist.
Alter, der fotogeshoppte Hauser und der fotogeshoppte Stürmer, nein. Bei mir eigentlich nicht, ich bin so schön.
Genau.
Nein, und da sieht man schöne Doppelseiten, weil, also vielen Dank an den Peter Eder, der uns da wieder mit seiner feinen Klinge der textlichen Kunst
Du kennst einmal den Satz vorlesen, der uns so taugt.
Mein Lieblingssatz, okay. Andi Haus und Andi Stürmer sind zwei Oberösterreicher, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die feine Klinge des guten Geschmacks mit der Kettensäge des seichten Humors zu kreuzen.
Ich glaube, das trifft es richtig, richtig yep. Gut. Danke, Peter, von meiner Seite für den genialen Satz.
Ja, und das Schöne ist, und das finde ich super, zum Beispiel, denn es prickelt erfrischend beim Denksport, wenn endlich kein Blatt vor dem Mund klebt.
Das stimmt, ja.
Yep.
Das nehmen wir uns ja nicht.
Das nehmen wir so. Also vielen, vielen Dank für die super geile Story. Da möchte ich gleich mal nur ein paar News aus dem Prost schnell aus dem Köcher ziehen und dann würde ich sagen, dann machen wir den medialen Fleischwolf und Jingle ab.
Der Medienfleischwolf.
Eine ganz, ganz coole Geschichte haben wir da gesehen, das ist mir ins Auge gestochen. Plachutta setzt auf eine CGI-Kampagne, also computergenerierte Inhalte. Also das heißt, wenn es so willst, macht Plachutta mit gemeinsam dem Ray, das ist ein TikToker aus Wien, eine gemeinsame CGI-Kampagne, lässt sich das durch. Das ist echt eine coole Geschichte und ziemlich, wie heißt das, Leading Edge oder Cutting Edge. Für so eine traditionelle Bude finde ich das ziemlich geil. Was mir auch noch eingesprungen ist bei den News, beziehungsweise Ende November in Innsbruck wieder eine große Weinveranstaltung gegeben, die West Wine Story, finde ich den Namen einfach ziemlich geil, wo 70 Winzer dort waren, Ende November, ist vielleicht auch eine coole Geschichte, wo man mal reinschnuppern kann. Und ein Highlight, was ich persönlich finde, für jemanden, der echt einen guten Job macht, ist der Entrepreneur of the Year. Und das ist der Manfred Grösswang geworden heuer. Das heißt, er ist sozusagen der Unternehmer des Jahres und hat diesen Award gekriegt. Finde ich ziemlich cool. Zufälligerweise auch zur 50-Jahres-Feier. Aber da wollen wir jetzt, das wollen wir jetzt nicht. Also, das heißt, es sind 50 Jahre und Unternehmer des Jahres. Also, ich glaub, der geile
hat
Nummer.
Ja, der hat sich ja in den letzten Jahren sehr gut entwickelt vom, sag jetzt mal, einfachen Lieferanten für Großküchen zu wirklich einem Gourmethändler.
Ja.
Kann man mal so sagen, die Erfolgsstory liest man über und die Auszeichnung hat er, glaube ich, also sehr verdient.
Respekt bekommen. To Manfred Krösswang. Ich habe da noch eine Geschichte und das möchte ich noch anteasern.
Das ist eine mega interessante Geschichte, was du gleich sagen willst. Ich glaube, zu dem können wir echt eine eigene Folge
machen. Da müssen wir eine eigene machen, aber ich teaser es einmal an. Es gibt auf der Seite 14 im Neuchen gibt es das Thema Employer Branding und ich meine, jeder sagt immer, ja, puh, also dass Firmen natürlich sich gut darstellen müssen, damit sie überhaupt gescheite Leute finden, ist wichtig. Aber in dem Fall finde ich es sogar ganz extrem wichtig, weil, und das steht da auch drinnen, du musst als Firma outstanding sein. Zumindest in einem Bereich oder in einer Message oder in einem Thema musst du besonders sein. Oder wie es so schön heißt, das Sahneschnittchen. und das kann ich nur unterstreichen, aber da machen wir mal eine eigene Geschichte, weil das sind nicht nur so Schlagworte wie Authentizität, das ist mein Lieblingswort. Führungsengagement, bla bla bla. Also da gibt es einen Haufen Sachen, aber da machen wir mal eigene Geschichte. Ich würde jetzt einmal sagen, genug für den medialen Fleischwolf, die News. Und ich würde jetzt einmal sagen, steigen wir ein mitten ins Thema.
Jetzt geht's richtig los. Also wir freuen uns, dass wir am Donnerstag die Zusage gekriegt haben von unserem Stargast heute. Was uns wirklich sehr gefreut. Es ist ja eine Weihnachtsfolge und es ist ein bisschen andächtig das Ganze. Und wir freuen uns, dass wir in Bata Sigi Eder begrüßen dürfen vom Stift Grimsmünster. Seines Zeichen Kellermeister vom Stift Grimsmünster. Das Mastermind, was die Weine betrifft. Und von meiner Seite ein herzliches Willkommen und mich freut es echt, dass du da bist. Servus Sigi.
Servus Andi. Mich freut es voll, dass ihr da jetzt an mich denkt für ein Weihnachts-Special. Ich kenne euch ja unabhängig auch schon lang und ich habe mir jetzt da so einen Podcast angehört, obwohl sonst da einiges los ist. Ich habe es eh nicht ganz zu Ende geschafft, aber lässig, ja, dass ich mit zwei so coole, fesche Burschen da sein darf. Ich finde das cool. Danke.
Danke für die Blumen. Ja, es ist Wahnsinn. Wir haben lange überlegt, was wir machen heuer noch als Abschluss. Also wir haben jetzt noch zwei Folgen, die Weihnachtsfolge und unser Silvester-Special. Wieder outstanding, wieder eine ganz eigene Geschichte. Auf das könnt sich auch schon freuen. Aber nichtsdestotrotz sitzen wir heute benannt mit dir und ein bisschen über allgemeine Sachen zum Sprechen. Nicht nur um Thema Wein, was wir natürlich auch sicher hinkommen werden. Da führt kein Weg vorbei, weil Stift Grimsmünster hat ja eine lange Verbindung mit dem Wein. Ihr habt zwei Weingüter in Niederösterreich und Burgenland, aber zu dem kommen wir später. Und aber ja, Weihnachten ist eine Zeit, was ein bisschen außerhalb von der, sag jetzt mal, von normalen Leben ist. Man wird ein bisschen mehr Eiweine, sag ich jetzt mal, auf ganz oberösterreichisch. Man ist ein bisschen andächtiger, man schaut ein bisschen mehr auf andere. Wir haben zum Beispiel die Wochen, das wollte ich auch noch kurz dazu sagen, wir haben die Wochen mit McDaniels aus Grimsmünster haben wir eine Weihnachtsaktion gehabt, wo wir gespendet haben, 3.000 Euro sind zusammengekommen. An der Stelle mal vielen Dank an die alle, was mitgemacht haben. Und ich glaube, Weihnachten macht da aus, dass man, ich kann es mal so sagen, Nächstenliebe hat, einmal auf andere schaut. Bei uns geht's gut. Und ich glaube, dass man da deine Einflüsse sehr gut, dass sie sehr gut reinpassen. Gerade von der geistlichen Seite, nicht geistigen, sondern geistlichen Seite. Schnaps am Eiten kann. Und darum freut es uns voll, dass du da bist.
Noch. Also vielleicht eine kleine Bitte, ihr kennt euch ein bisschen mehr, ich würde dich total bitten, wir haben immer so einen schönen Spruch, lieber Sigi, wer bist du, was frisst du, was trinkst du und wo kommst du her? Erzähl uns ein bisschen was über dich, einfach über deinen Werdegang bis zum Tag heute in einem schönen Exzerpt.
In einem schönen Exzerpt, ja. Okay, passt, wir schauen da ja wunderschön über was, ja. Von der dritten Zeit komme ich her. Habe ich die ersten 10, 11 Lebensjahre verbraucht.
Das heißt, du bist ein Wöser, ein Gebürtiger?
Nein, also, ein Haushockviertel. Also in der Nähe von Everding.
Okay.
Ja, also Wöser ist ungefähr die Mitte. Ja. Zwischen meiner Heimat, wo ich geboren bin, ersten 10, 11 Lebensjahre, wie gesagt, und dann ab der zweiten Klasse Gymnasium bin ich in Grimsmünster. Und das war 1978. Das ist die andere Richtung. Okay? Wir sind jetzt genau in der Mitte. Genau, ich habe nach der Matura 1985 gleich im Sommer dann den Entschluss gefasst, dass ich ins Kloster eintritt. Ein Jahr Noviziat, 5 Jahre Studium, davon ein halbes Jahr in Brasilien. Und seitdem bin ich eigentlich im Kloster. Ja, habe angefangen zu unterrichten, Religion, Erzieher im Internat. Danach ist dann irgendwann die Kellerei schleichend ein bisschen mehr geworden, Engagement in der Pfarr, Jugendarbeit und so. Und so ist halt einfach vieles, vieles zusammengekommen. Seit 2005 bin ich Kellermeister, seit 2010 sogar auch für die Weingärten zuständig. Genau. Und nächstes Jahr ist eigentlich mein 20-jähriges Jubiläum als Kellermeister.
Sehr cool. Das trifft sich gut, weil wir sind ja kurz vor 2025, also es ist praktisch wenige Tage vor dem Jubiläum, da können wir jetzt schon Tage. Mal, da, ja. Wir, da würde ich jetzt einmal sagen, wir stoßen gerne mal an, weil ich finde, es gibt immer einen Grund. Also ich würde mal sagen, jetzt stoßen wir mal an. Wir haben heute Speckbirne 21 ja. zur Feier des Tages. Hier.
Sehr schön. Der Tisch ist ein wenig größer, jetzt müssen wir aufstehen. Aber es wird posten.
Darf ich kurz nachfragen, weil du hast gesagt, ein Jahr, wie heißt das,
Noviziat.
Noviziat bedeutet was?
Du bist ein Jahr lang im Kloster. Mhm. Man hat das schwarze Gewand, den Habit schon an, aber du hast keinerlei so Gelübde abgelegt. Das heißt, du kannst eigentlich auch jeden Tag, jederzeit wieder gehen.
Kann man das wie eine Probezeit?
Ist so eine Probezeit, genau. Okay. So zum gegenseitigen Kennenlernen, das Kloster lernt mich kennen, ich lerne das Kloster kennen. Und genau, nach diesem Jahr soll man sich zumindest einmal für 3 Jahre praktisch verpflichten. Ja, und diese 3 Jahre praktisch dann im Kloster sein. Mhm. Genau, und danach ist man, wenn man alt genug ist, ich war damals noch zu jung, da habe ich nur ein Jahr verlängern müssen. Und danach kann man erst so die ewige Profess machen. Dass man dann für immer lebenslänglich praktisch im Kloster bleibt.
Okay, also das heißt, es ist eine Mehrschrittmethode. Man lernt sich kennen.
Ja. Die Kennenlernphase.
Ja. Die Marketingphase, wie es in einer Partnerschaft normalerweise
ist. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Kennt sie von anderen Seiten.
Und dann sozusagen eine etwas noch nicht, also kürzere Bindung, ich würde sagen, so wie die Verlobtheitsphase.
Ja, so ungefähr.
Entschuldigung, das meine ich auch, das meine ich im Positiven. Ja. Ja. Und dann kann man sich überlegen, okay, wie das jetzt wirklich ist, das mein dauerhafter Plan oder nicht.
Genau.
Das ist ja beim Heiraten im Grunde eigentlich auch nichts anderes. Wobei, ich glaube sogar in dem Moment, wo die Leute sich verloben, glaubt man wirklich an die ewige Bindung. Ja, ich glaube, wenn man dann verheiratet ist.
Was ist nach dem Motto, Liebe macht blind, aber wer heiratet, kann plötzlich wieder sehen, oder wie?
Ja, ich kenne es von einem Sprung. Herrlich, danke.
So ungefähr, nur mit das Wort zum
Samstag. Das Wort zum Samstag.
Also man kann von euch wirklich lernen. Ja? Ja,
schaut, der Tag war nicht schon wieder umsonst.
Man hat schon wieder was gelernt. Aber, und du hast gesagt, ein halbes Jahr in Brasilien?
Ja.
Innerhalb war das dieser 3-Jahres-Periode oder
danach? Nein, das war danach.
Danach, okay.
Während dieser 3 Jahre haben sie mir das nicht erlaubt.
Ja. Okay,
das heißt, ewige Profess gemacht und dann erst wurde mir dieses halbe Jahr so im Laufe des Studiums, so ein Freisemester, praktisch zugesagt.
Klassisches Theologiestudium?
Klassisch in Salzburg,
genau. Mhm. Ja. Okay. 5 Jahre heißt, könnte man, also 10 Semester wahrscheinlich, das bedeutet, man könnte, darf man da länger brauchen, so wie beim normalen Studium? Das heißt, das ist wirklich ein normales Studium, wo du überlegst, in welchem Tempo du das durchziehen willst, oder?
Genau, ja. Aber mir hat es nachher zum Schluss, nach Brasilien hat es mich nicht mehr nahisch gefreut. Eine Prüfung nach der anderen abgekackelt und tschüss.
Okay. Das kann ich verstehen, aber warum nach Brasilien?
Boah. Also mit Bruder vor mir, der wollte nach Rom, hat in Rom praktisch sein Freisemester gemacht. Ich habe mir gedacht, nach Rom kommst du eh immer wieder mal, aber Brasilien ist einfach cool. Brasilien ist geil, also Fußball, Samba und so weiter, Karneval, das hat mich einfach immer fasziniert schon. Und Brasilien ist wirklich ganz, ganz klasse. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Novizenmeister, also der in der Begleitung der Jungen zuständig ist, der war bevor er das geworden ist, in Brasilien. Und von dem habe ich auch die Liebe zu Brasilien irgendwie ein bisschen geerbt und habe auch Portugiesisch gelernt.
Warst du wieder mal dort seitdem?
Einmal, ja.
Okay, einmal. Aha. Sicher auch wie ein Flashback gewesen, oder?
Ja, total.
Aber Portugiesisch ist super geil. Ich meine, das ist natürlich schon geil, wenn man Geisteswissenschaften da sozusagen macht, dass man eben auch fähig ist, solche Sachen zu machen. Oder zumindest das in einer gewissen Tiefe zu machen. Natürlich, weil ich könnte jetzt kein Portugiesisch mehr lernen. Ich glaube,
warum hast du dich dafür begeistert? Glaube ich,
ist mir nicht so, oder?
Also meinst du, ja gut, die Begeisterung, wenn die Begeisterung fällt, ist alles ein bisschen schwach.
Ja, vielleicht auch die Zeit, aber. Und Und dann sozusagen Studium abgeschlossen. Und wie ist dann so der Weg? Ich meine, gibt es da eigentlich so einen offiziellen Akt, wenn man diese dauerhafte Bindung eingeht? Mhm. Wie ist dieser Akt? Es wird wahrscheinlich irgendeinen förmlichen Akt, oder?
Ist ja, eine genau. Feier. Eine kirchliche Feier.
Und die nennen sie wie? Weil ich bin wirklich nicht so drinnen. Also gibt es einen Namen dafür? Oder
also die Profess. Ne? Das kommt vom.
Das heißt so, okay.
Ja, genau. Profitere ist das Versprechen praktisch. Ah,
mhm. Danke. Genau. Profitabel, also ich bin, eigentlich interessant, aber dann, das kann aber nicht aus der Ecken kommen, oder? Mhm. Wirklich?
Ja. Ich bin auch römisch-katholischer Priester. Ja. Mhm. Das ist ja unabhängig vom Mönchtum. Der Abt hat einfach beschlossen, Priester, das ist eigentlich fast selbstverständlich, naja, wird man halt Priester. Das heißt, nach dem Studium habe ich auch die Priesterweihe empfangen.
Ja. Das heißt, du müsstest nicht Priester, du könntest müsste nur nicht Abt, sein, ne? du könntest im Kloster sein, oder?
Mittlerweile geht es sogar bei uns Benediktinern, okay. dass man zum Abt jemanden wählt, der nicht Priester ist.
Aber Priester kann man nur sein, wenn man, also, wenn man eine Messe abhalten möchte, muss Priester sein, oder?
Genau. Ja.
Also das ist und schon Priester kannst du nicht werden ohne Studium, oder?
Richtig.
Okay, das heißt, der Weg sozusagen, nehmen wir es einmal, dieser Diplomierung, das ist ja im Grunde bei einem anderen Studium auch so, ohne Diplom kannst du praktisch diesen Akt nicht abhalten.
Genau.
Okay. Ich meine, dumme Frage jetzt am Rande einmal.
Dumme Fragen gibt es nicht.
Naja, ja, doch, bei uns schon.
Okay. Vielleicht kommen wir im Laufe der Sendung noch drauf.
Ich meine, mehr Podcasts hören
Sie. Zum Beispiel Freunde von mir haben unlängst wieder erzählt, sie haben in einer Gemeinde jetzt einen Priester aus Senegal, glaube ich, und die anderen, glaube ich, aus Nigeria. Also ich weiß die Länder nicht ganz genau. Und sie haben gesagt, an sich echt kein Problem, nur man versteht es fast nicht bei der Predigt. Also, ich meine, wie siehst du diesen Trend, dass momentan einfach aufgrund, glaube ich, fehlenden Personals, weil das, ich vermute es mal, ich mutmaße, natürlich. Dass gerade eine ganz spannende Situation ist in den Gemeinden, Kirchen, wie siehst du das persönlich?
Ich erlebe das auch natürlich, weil ich in einer Pfarr mitarbeiten darf, beziehungsweise es ist jetzt nicht mehr ein Pfarr. In 4 Pfarren ist der Pater Johannes zuständig.
Okay.
Und ich darf ihm jetzt da helfen, damit er ein bisschen halbwegs gottesdienstmäßig da über die Runden kommt. Ja. Das heißt, von daher, das mache ich dann sehr gern, weil ich einfach denke, das gehört irgendwie. Ja. Was ich auch gut finde, so wie es jetzt eher läuft, dass man als Pfarrer, ich bin ja kein Pfarrer, ne? Also, dass man als Pfarrer dann von sehr vielen Verwaltungsaufgaben jetzt mittlerweile entlastet wird.
Okay.
Und dass auch voll viel Laienengagement, also ganz normale Leute, ja, die engagieren sich, machen Gottesdienste selber, machen zum Teil auch andere Feiern und das hat voll gut hin.
Also die Integration der Zivilgesellschaft, nehmen wir es einmal, auch wenn das jetzt blöd klingt. Aber
das hört sich gut an, Wahnsinn.
Ja, ich glaube, eine Firma, ich meine, ist jetzt einmal ganz plakativ zum Beschreiben, Kirchen ist ja auch wie ein Firmenkonstrukt. Du hast deine Abteilungen, du hast deine Aufgabenbereiche, jeder ist, ich meine, jetzt überspitzt gesagt, jetzt
schaust du es. Ich glaube, das Wort Firma ist, nenn es Organisation.
Organisation.
Das ist ja nichts Böses.
Organisation ist super, ja.
Okay, aber nehmen wir es Organisation.
Schau, wir sind ja de facto als Kloster, sind wir ein kirchliches Privatunternehmen sozusagen. Mhm,
okay.
Ja.
Das heißt, mit einer eigenen Bilanz?
Selbstverständlich.
Okay, aber nicht als GmbH geführt, oder?
Entschuldigung, dass ich mir rechtlich... Nein, wir sind eine Körperschaft, so wie eine Gemeinde.
Ja.
Eine Gemeinde ist auch keine GmbH.
Ah.
Oder eine Feuerwehr ist auch kein GmbH.
Doch, jetzt eine dumme Frage. 20%, also ustfähig oder nicht?
Weißt du, so Körperschaften haben so zum Teil dann,
so oder so?
Betriebe gewerblicher Art.
Danke, das wollte ich sagen.
Genau. Die Kellerei ist zum Beispiel sowas.
Dann darfst du natürlich
die Landwirtschaft nicht.
Ja, okay. Du musst die trennen, die Sachen.
Genau. Hm. Also die Stiftsbilanz besteht, glaube ich, aus 27 Einzelbetrieben und Einzelbilanzen.
Mein Stift Großmünster ist ja wirklich nicht klar. Also ist jetzt ein riesengroßer Waldbesitzer.
Ja, riesengroßes Admont. Ja,
ein Waldbesitzer.
Okay, aber wir sind ein Waldbesitzer.
Aber es gehört einiges an Waldfläche gehört dazu. Ich meine, ich glaube, da ist halt relativ viel, was ich weiß.
Ja, da drinnen am Almsee. Und
man braucht ja auch Platz, damit die großkopferten Jäger irgendwo jagen gehen können.
Dass man denen auch Flächen gibt, praktisch. Jetzt fangst du an. Jetzt machst du
fein. Jetzt mach ich das Fassel wieder zu. nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, auf was die Frage eigentlich aussehen wird, ist, das heißt, du hast ja da einfach eine Vielzahl an Aufgaben, so wie in einer anderen Organisation auch.
Genau.
Ja. Und das macht das Leben wahrscheinlich nicht immer ganz trivial und auch ziemlich einen Kalender voll wahrscheinlich, weil du kannst ja.
Ja, aber der Kalender ist, also in der Kellerei, die haben Schreibrechte drauf, ja. In der Pfarrkanzlei haben Schreibrechte drauf. Also, man muss nicht mit mir telefonieren. Man schaut, ob Platz ist, dann schreibt man was ein und wenn nicht, dann ist halt nicht, ja.
Aber Stiftungs Münster besteht ja nicht nur aus seiner Organisation, ist ja ein Stift dahinter, also das Gymnasium ist ja auch ein wichtiger Part bei dem Ganzen, ist auch ein sehr berühmtes Stift, ganz Österreich, glaube ich, oder?
Eine für die ältesten Schulen da überhaupt, ja. Hey, 1549, ja.
1549, okay. Genau, die Schule gegründet.
Der Abt damals die Schule geöffnet und seitdem Öffentlichkeitsrecht.
Und seit wann ist das für Mädels zugänglich? Ich glaube, das war so in meiner Generation so 95 oder sowas, oder?
Nein,
oder
früher schon. Das war das war während ich im Studium war. Also dürfte 88 oder 89 oder 87 gewesen sein.
Okay. Mädelsanteil heute, nur weil ich das echt nicht weiß, weil ich keine Ahnung habe. Es ist ja ein Gymnasium.
Im Lehrkörper drei Viertel.
und bei den Lernenden?
Bei den Lernenden schon gut die Hälfte, glaube ich.
Okay. Also eigentlich eine klassische Gymnasiumaufstellung, oder? Weil mein Bub mir erklärt, bei einer war ungefähr ziemlich genau 50-50. Genau. Also praktisch ein Abbild unserer demografischen Verteilung.
Genau.
Ich meine, was mich persönlich, das hast du mir zuerst erzählt, Andi, seit wann gibt es die Stift?
Die Stiftkreis Münster, ich meine, historisch, wo habe ich jetzt auch, 777 ist gegründet worden.
Ja. 777.
777, ja. Da gibt es ja eine ganz berühmte Geschichte vom Erzherzog Tassilo mit dem Eber und alles Mögliche.
Aber wir hätten jemanden da, den wir vor und davon kommen.
Ja, ich sage nur, über den möchte reden wir nicht immer drei. Darum, vielleicht das Ganze mit diesem, was ist Stiftkreis Münster, seit wann gibt es das, warum, wie hat es sich entwickelt? Ich glaube, ganz kurz zusammengefasst, ist das sicher interessant für Leute, die was nicht aus der Region kommen.
Okay, ja. Wir sind gegründet vom Bayernherzog Tassilo, den letzten Agilolfinger. Da sind wir ungefähr in der Zeit, wo Karl, der später Große genannte, der dann das Kaisertum wieder einführt, ja, der die ganzen germanischen Stämme, die es da rundherum gegeben hat, eint. Ja, also mehr oder weniger friedlich. Tassilo war nun der Letzte, der sich da widersetzt hat. Und Tassilo war genauso ein Machtmensch de facto, aber eindeutig unterlegen. Und er hat noch rechtzeitig Krems Münster gegründet, und zwar im Urwald, im wilden Osten. Ganz einfach. Damals war der Osten der Wilde. Ja. Und er hat dann eh gemerkt, dass er wahrscheinlich das Politische nicht überstehen wird, hat dann zur Sicherheit so seine Reichsschätze, sprich seinen Köch, der an die Hochzeit verjammt mit Liutpirk erinnert und, keine Ahnung, vielleicht die Tassilo-Leuchte oder so, in diesem wilden Osten im letzten Winkel versteckt. Und deswegen kommen wir dazu, dass wir den Tassilo-Köch haben. Das ist ein echtes Kleinod, kunsthandwerklich. Materialwert null, deswegen hat er nämlich auch überlebt. genau. Und der Auftrag war ganz einfach, mach das Urbar, nehmt euch von da bis zum Gebirge, so schreibt er alles, was braucht. Und deswegen ist es nämlich auch so spannend, wenn er ein Kloster gründet, ein Missionskloster, das muss mit Wein ausgestattet sein.
Sehr gut.
Deswegen
Idee.
Ist es die Urkunde, ja, wo der Weinbau urkundlich bezeugt ist, 777.
Ah, der Weinbau geht auch schon 777
ja, los? Ja, natürlich.
Dazu der Aufwurst, der was er dem Kloster. Kein Kloster ohne Wein in dem Förder.
Ja, genau. Ja.
Zumindest. So hart es ging, man braucht was zum Trinken dort.
Stimmt. Nein.
Achso, Entschuldigung.
Der Grund dafür ist unser Herr Jesus Christus. Er war nämlich ein anständiger Jude. Ja? Und Juden haben zu allen wichtigen Festen einen Wein am Tisch stehen. Ja? Mhm. Und genauso war da unser Herr Jesus Christus, wie er mit seinen Freundinnen so das letzte Mal Abendessen und so benannt war. Ja?
Hat er was zum
Trinken gegeben? Brot. Immer wenn es Brot aufschneidet, denkt es an mich. Oder wenn es einen Wein aufmacht, denkt es an mich. Wir feiern das sonntäglich. Ja? Das ist mein Leib, das ist mein Blut und so. Ja? Und deswegen braucht ein männliches Missionskloster mit Priestern einen Wein.
Und auch für tätige und ständige Qualitätskontrolle. Weil also, stell dir vor, am Sonntag und am Sonntag passt der Wein nicht, oder?
Ja, Katastrophe.
Nein, Katastrophen. Weil da, dann hat praktisch der, der es erfunden hat, also der Tassilo, dann hätte man ja mir ja nicht recht da, das geht nicht. Ich meine, das verstehe ich, wirklich. Aber ich meine, große Gretchenfrage, die sich für mich stellt, ist, 777 in der Gegend, kann ich mir nicht vorstellen, dass da schon ein Weinstock gestanden ist. Irgendwo in der Gegend.
Was heißt die Gegend?
Na, mit uns, also mit Gegend, genau. Also genau, jetzt kommt es wahrscheinlich, jetzt kommt es, gell? Warum stehen die Weinstöcke von euch nicht in Kremsmünster und Umgebung?
Okay.
Ich weiß, also, das ist jetzt eine dumme Frage.
777, aber, ja, waren die, hat Herzog Dassel reingeschrieben, zwei Weingärten bei Aschach.
Ah.
Aschach an der Donau.
Ja.
Ja. Also näher zum Bayerischen Reich, ja. Und drei Adrautulas, also an der Rodel. Ja, da hat es 777 Weinbau gegeben.
Okay.
Ja, und deswegen Aschach an der Donau hat es ja urkundlich erwähnt, 777 und der Weintrauben im Wappen.
Aber gibt es dort jetzt noch einen Weinbau?
Wieder.
Weil ich bin jetzt nicht so drin, aber.
Wartkirchen. Okay. Also gleich der Ort davor.
Okay.
Ja.
Genau, der hat.
Also Hilkering.
Die haben aber habe ich nicht das richtige in Erinnerung, dass ich das irgendwo mal gehört habe, dass er unterhalb vom Stift auf der Leiden früher Wein gestanden ist?
Ja, ja, feile. Ja, also früher hat es da des Öfteren dann schon Wein gegeben, natürlich, ja. Aber also unsere Präsenz, ja, da in der Nähe von Mattern eigentlich, ja, Mattern ist unser Kern eigentlich gewesen, geht schon aufs 9. Jahrhundert zurück. Also um 820 herum ist es möglich, dass wir dann dort, was der wie die bayerisch-fränkische Bevölkerungsexpansion weiter nach Osten gegangen ist, halt unter der Federführung von Karl, den Großen, dass wir dort schon mit waren. Mhm. Ja, und seitdem sind wir immer dort bezeugt und was der, da ist es politisch ungemütlich geworden, weil da sind die Schaumburger gekommen und Starnberger und es waren nicht unbedingt friedliche Geister. Ja. Da ziehst du dich halt dann dorthin zurück, wo es auch einen Wein gibt, also einen
aber besseren Wein zu geben. Aber in dem vielleicht. Fall absichtlich südlich der Donau wahrscheinlich sogar.
Ja, genau.
Weil die Donau ja eigentlich damals und ja in Wahrheit heute ein unüberwindliches Hindernis, gerade bei der Dicke, wo es dort ja, ist. Also wenn man mein Bub übrigens, liebe Grüße an dieser Stelle, mein Bub, der wohnt im Matternbach, die Eltern von ihm im Mattern selber, also das heißt, ich kenne die Gegend ganz gut.
Ja, cool.
Fahr da alle 14 Tage hin.
Du fährst öfters hin als ich.
Ja, und das ist eine sehr nette Ecke, muss man ehrlich sagen.
Ja, total.
Also total über, und es gibt dort eben mit der Vinea Wachau, beziehungsweise mit diesen alten Traditionen ja auch viel, das da fortgeführt wurde, und die sind ja, das weiß ich aus eigener Erfahrung und vom eigenen Leib, sehr traditionsbewusst.
Ja, Wachau, hallo.
Ja, also du bist Wachauer oder nicht.
Das Punkt. Ist fast, das ist wie wenn du da eine fährst von Tirol.
Da bist ist genauso. Da, ist ganz genauso. Also ich bin dort offiziell nie sozusagen eingebürgert worden. Aber was ich sagen will, ist, die Gegend ist schön, der Wein funktioniert dort gut, Muschelkalk, Löss, also die haben natürlich, die haben die alten Meere dort, das ist natürlich praktisch. Wo sind eure Weingärten jetzt, wie ist das verstreut oder wie habt ihr sie jetzt aufgestellt ungefähr? Oder darf man das überhaupt?
Hallo, das ist kein Geheimnis, steht auf der Homepage, glaube ich.
Okay, passt. Hätte mal lesen können, gell?
Du liest das gleich im Vorteil, hast du immer. Sorry. Wir haben zwei Standorte, das eine ist das Weingut Kremsstein. Ja?
Ja.
Also da sage ich mal ungefähr 25 Hektar rund um Krems und in Krems. Mhm. Ja? Ein Keller in Stein. Okay. Und ungefähr 25 Hektar in Deutschkreuz im Mittelburgenland.
Ah.
Beziehungsweise auch rund um den Deutschkreuz.
Also Rotwein, Weißweingebiet habt
ihr getrennt. Das ist
das praktisch
genau, Weiß
und Rotwein. Genau. Gibt es im Burgenland auch Weißweintrauben?
Ja, natürlich.
Okay, das heißt, ihr habt es nicht jetzt best gesagt.
Also ich habe keinen Weißen aus dem Burgenland.
Achso, ja, das habe ich auch gemeint.
Nein, ich habe keinen.
Also das ist allgemein. Aber ihr habt es für euch getrennt, Burgenland Rot,
ja, genau.
Wachau-Weiß.
Ich glaube, verständlich.
Ja. In der Wachau auch schon rote Trauben, weil das ist ja gerade ein bisschen, da wird viel herum experimentiert und ich kenne einige, die das gar nicht so schlecht machen.
Ist jetzt schon was, wo ich jetzt überlegen muss, ob ich es sage oder nicht. Ich habe keinen Roden aus der Wachau oder Kremstal. Ja. Mhm. Allerdings ein Projekt am Laufen. Ich meine, er steht schon, er hat schon seine Jungfernlese hinter sich, wo man einen Pinot
gesetzt hat. Jetzt wird es interessant.
Ja, mit einem engagierten, super sympathischen Burschen, der zu euch voll dazu passt. Ja.
Schreit nach einer Folge.
Nach einer Folge.
Darf man den Namen des Herrn erfahren, Offiz? Also, Entschuldigung, das hat sich jetzt gerade blöd angehört.
Der Name des Herrn. Der Name des Herrn sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit.
Aber auch dieses Winzers, Weinmachers.
Dieser Herr, ich habe noch keinen Wein für ihn, das ist der Zoller Alex.
Ah, okay.
Kennst du ihn?
Ich glaube sogar, dass man was sagt. Ist der von den jungen Wüden?
Ja, natürlich. Ja, eigentlich ein Salzburger, ein völliger Branchenfremder, der dann einfach so richtig coolen Wein macht.
Das heißt, wann rechnest du damit, dass aus dieser Fläche ein Wein rauskommt, so wie es dann du vorstellst?
Wow, ich hoffe, ich erlebe es noch.
Also das heißt schon eine Zeit?
Ja, natürlich.
Das heißt 10 Jahre auf jetzt?
Ja, schon.
Ohne dass ich, weil Weinreben ja zwischen 10 und 20, glaube ich, brauchen das einmal richtig.
Ja, ich glaube, ab dem vierten Jahr kannst du das.
Ist schon. Aber die ersten paar Jahre, die werden wir versekten oder was?
Ja, okay. Aber was mich, jetzt muss ich nämlich ein bisschen zurückspringen vorher, aber was mich interessieren hat, ihr seid ja berühmt, das Stift Großmünster ist ja berühmt für Wein. Es gibt aber viele Stiftabteien oder was, die sind für Bier berühmt. Wie geht das aus der Historie raus? Ich meine, spezialisiert man sich da oder kommt das? Oder weil zum Beispiel die Ratsherren Hamburg. Das Leiberl hat auch. Aber es gibt zum Beispiel einen Schlegel, das sind ja...
Das sind Bremer Sardenser.
Genau, das sind ja Trappisten, glaube ich, oder?
Trappisten waren in Engelszell.
Ah, Engelszell, genau. Engelszell sind die Trappisten.
Aber die haben aufgelöst.
Gibt es das nicht mehr?
Ist aufgelöst.
Ach so, das habe ich gar nicht gewusst.
Das waren zum Schluss nur mal 2, 3 mit relativ hohem Alter.
Okay.
Und die Trappisten, die sind ein bisschen mehr Orden als wir Benediktiner. Okay. Die haben dann gesagt, nein, das ziehen wir jetzt.
Aber das ist nicht ordensabhängig, ich mache Wein, ich mache Bier oder sowas, oder?
Nein, eigentlich überhaupt nicht.
Okay,
aus der Historie raus. Ja. Mühlviertel, Schlegel, da ist Wein halt ein wenig zachnet.
Ja,
und ist mein zweitliebstes Kloster, sage ich ganz ehrlich. Der Bierführer bringt mir so ein Bier und nimmt den Wein mit auf.
Perfekter Austausch.
Sehr praktisch.
Nie laufen.
Ja, genau. Ganz richtig.
Da schließt sich wieder der Kreis. Ja. Okay, gut, dann weiß ich das ja, dass das nicht mehr gibt.
Unlängst war ein Freund von mir aus Belgien da, weil wir Trappisten gerade angesprochen haben, der diese Gemeinschaft offensichtlich ein bisschen näher kennt und mir da lang was erzählt hat, gemerkt haben wir nicht so viel. Er hat mir dann ein 6er-Tragerl Spezialbiere mitgenommen von den Trappisten.
Na cool.
Aber die haben halt sehr schwere, sehr intensive,
sehr dunkle Biere.
Das ist stark, das sind also zwischen. Also es gibt, glaube ich, nur ein normales oder so und dann 17 Spezialbiere. Es gibt
32 oder 36
Trappisten. Was der da hast, dann die Doubles und Triples und.
Ich glaube, es gibt ja nicht 32 oder 36 Trappistenklöster auf der ganzen Welt, die das Bier brauen. Ja. So irgendwas habe ich noch in der Idee, habe ich im Kopf. Aber es sind mega geile Biere, ein bisschen außerhalb.
Absolut.
Nicht so, wie wir halt gewöhnt sind, so helle Pilz.
Nein.
Das ist halt ganz was anderes.
Von den meisten fällt das nicht unter Bier. Ja.
Ich würde gerade sagen, es ist schon fast, fast schon Essen. Es war dunkel, es war dick schwarz, es hat schon eher was von einem, so von einem Guinness, von einem mehr Guinness, also nicht,
weil so aber oft ein bisschen süßer und.
Weil so stark sind, sehr süß, genau.
Und so richtig wunderschöne Würze.
Ja. Ja. Kannst du auch tatsächlich neben mir aus dem Sattel trinken, weil da.
Also 10 halbe sind schwarz am Abend.
Nein, das geht sich nicht aus.
Geh, ich würde nicht sagen, dass sie nicht ausgeht, aber es ist schwer.
Da musst du aber einen Tropf hängen, weil das kriegst du durch den Schlund nicht ab.
Der Wille zählt.
Der Glaube. Jetzt kommen wir mal zurück zu dem Thema, dass du Winzer dort warst, also Entschuldigung, Kellermeister und jetzt auch offensichtlich auch die Weingärten unter deinen Fittichen hast. Mhm. Wie ist das entstanden? Das kann ja nicht einfach gesehen werden, die werden nicht einfach gesagt, du bist jetzt Kellermeister, oder?
Doch. Aber eigentlich schon, ja.
Der Vorgänger war der Anna, glaube ich.
Der Vorgänger war der Pater Kilian. Ich fange mit dem Noviziat an. Im Noviziat lernst du einfach das Kloster ein bisschen kennen. Und ich war 18, ja. Und mir hat einfach von dem, du bist in der Landwirtschaft, in der Gärtnerei, du bist im Forst, das Forstpflanzl ausreißen, mahnen und alles Mögliche, ja. Und in der Kellerei einfach beim Apfeln helfen. Mir hat das als 18-Jähriger einfach so gedacht, das war mein Charisma, gell. Zwischen Apfeln der Flaschen und Verschließen, ne, nimmst du halt was außer, lässt du in das Glasl und stößt es wieder zum Wiederanfüllen auf, ja. Das war genau mein Charisma als 18-Jähriger, ja. Also, mir hat das gedacht, ich war dann immer wieder in der Kellerei und ich habe mit Kilian, war für manche nicht sehr einfach, der Mensch, aber ich habe mich nicht einmal gut kennen. Und irgendwie, ist dann einmal so, deutet er an und so, ja, ich lang, so mache ich es nicht mehr. oha, weißt du, ui. Dann habe ich, am meisten habe ich mich eigentlich gefürcht vor dem wirtschaftlichen Zusammenhängen. Mhm. Und deswegen habe ich dann ein bisschen so excurrendo, so Vorlesungen, Übungen in Linz auf der Uni im BWL gemacht. Mhm. Genau. Und bis dann tatsächlich so weit geworden ist, wo der Kilian dann zum Abt gesagt hat, nein, ich muss es aufhören, 35 Jahre sind genug. Der Abt sagt, ja, wen kannst du denn als Nachfolger vorstellen? Der Kilian sagt den Siegfried. Dann sagt der Abt, genau, so ist.
Und das war 2005?
Das war 2005.
Das heißt, wie lange hast du da schon mitgearbeitet gehabt? Oder wie lange habt ihr gemeinsam gearbeitet, der Kilian und du? Das muss ja eine Zeit gewesen sein.
Schon einige Jahre, oder? Also, die Zusammenarbeit war jetzt nicht sehr strukturiert. Ja. Mhm. Es war einfach so, wenn es was zum Verkosten gegeben hat, bei Verkostungen war ich dann ab und zu dabei, zu Weinbauern gefahren, hingefahren und ich bin zurückgefahren. So. Ja. Ja. So, weißt du, er steckt aus, halt meinen Autoschlüssel hin, so nach dem Motto.
Du, heute bist du der Fahrer.
Nein, immer ganz gerecht geteilt. Also,
Hiefern er, Hiefern du, oder?
Ja, genau.
Das kenne ich von wo. Danke, Eva.
Gute Aufteilung.
Genau. Und ja, das hat sich halt dann so ergeben. Und er hat mich dann schon auch noch ein bisschen begleitet und ein pensionierter Kellermeister, Italiener, der war auch dann relativ häufig da, haben uns halt so fachlich ausgetauscht. Aber de facto ist ja eh sowieso spannend, weil also ich habe das ein bisschen umgestellt. Der Kilian hat einen Generalpächter gehabt im Weißweingebiet. Und das habe ich jetzt umgestellt auf, weil es doch relativ weit auseinanderliegende Lagen, ja, die Lagen alle einzeln vergeben. Das heißt, ich besuche, wenn ich jetzt runterfahre und die Weinbauern, ich bringe nicht alle Weißweinbauern in der Kremser Gegend auf einen Tag zusammen. Ja. Aber dafür so viele wunderschöne, unterschiedliche Stilistiken, ja, so viele tolle Weinbauern, ja, die ihr Talent wunderbar in der Lage, die Expertise haben, ja. Die haben die Lok dazu und dazu, da komme ich zu den geilsten Weinen.
Also auf Deutsch gesagt, die habt ihr Vertragswinzer, ja, die produzieren für euch die Weine, genau, aus der Weingärten, die, okay, machen, die vinifizieren die für euch.
Genau.
Und was mich dazu gleich interessiert, hast du Ausbildung gemacht?
Was heißt für uns? Nein, sie produzieren für Erna. Also das ist ein Pachtvertrag de facto. Ja. Ja. Aber nicht gegen Geld, also Geld ist langweilig, sondern gegen Natural Pacht. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, ein Sechstel ungefähr der Ernte ist Pacht.
Mhm. Okay.
Ja. Genau, das heißt, und die anderen sind Sechstel Kernern.
Ja. Das ist eigentlich sehr äußerst fair, oder?
Mit dem Stargard habe ich zum Beispiel so im Steiner Hund.
Genau, Stargard macht der Steiner Hund.
Stargard, Steiner Hund, ja. War richtig cool.
Ja. Also geiler Winzer.
Ja, voll.
Ist ein Schwede, oder
was? Halbschwede.
Genau. Allah, die Definition. Er ist Halbschwede.
Nein, aber dann gibt es ja noch gar nicht so lange. Die gibt es noch gar nicht so lange am österreichischen Markt, glaube ich, seit 10, 15 Jahren ist er so aufgeschlagen und macht super geile Weine. Also wirklich mega geil, mega straff und sehr geradlinig und das, glaube ich, passt den Steiner Hund auch sehr gut.
Aber das bedeutet.
Also straff und geradlinig würdest du das bezeichnen?
Findest du nicht?
Ich hätte doch jetzt den 22er mitnehmen sollen. Der 22er, das ist. Nein. Der ist so ätherisch, ja, so richtig super reife Rieslingtrauben, ja. Und das ist so ätherisch im Geschmack, leichtgewichtig, also 12,5% ist bei ihm so normal. Und dann hast du so eine feine, elegante Struktur am Gaumen und die würde es eher als weich bezeichnen, ja, weil das mit Säure und so, das hat er gar nicht.
Ich meine, habe ich das schon lange nicht mehr getrunken, aber wir kennen sich in Weine überhaupt nicht üppig vor, wie es viele aus der Region gemacht haben vor einiger Zeit. Also ich habe die immer sehr geradlinig gefunden und nicht ausfallend nach hinten, also eher Säure betont. Aber vielleicht habe ich es echt schon sehr nicht mehr getrunken.
Weißt du, schade, Andi, dass du leider heute nichts trinkst. Jetzt kannst du das nicht einmal probieren.
Oh, also, was? Du, ich kann trinken, ganz Glasl, das, was von oben bis ran voll ist, dann hast du schon wieder, ich trinke nichts. Das muss ich mir nachsagen lassen. Verstehst du? Aber solche Herausforderungen sind gewiss am Kämpfen.
Du weißt, wo mein Haus wohnt, oder?
Ja, ich weiß, wo das Haus wohnt.
Genau. Ich fahre sogar ab und zu vorbei. Ich habe irgendwas offen. Passt. Schau einfach vorbei. Passt.
Nein, aber was ich zuerst fange mit deiner. Darf ich nur mal zusammenfassen? Das heißt, du machst, ihr habt einzelne Lagen.
Ja.
Und einzelne Lagen werden von Leuten gekeltert, die mit der Lok gut umgehen können.
Ja.
Und ihr sozusagen seid Teil dieses Ergebnisses.
Genau.
Okay, nur dass ich es auch verstehe. Also, okay.
Ich glaube, das ist voll geil. Auch.
Aber das ist ja genial eigentlich. Das heißt, darf man fragen, wie viele verschiedene Winzer ihr habt? Nicht wer jetzt wirklich, also ich weiß nicht, ist das geheim oder nicht?
Nein, ist überhaupt nicht geheim, um Gottes Willen.
Aber jetzt zum Beispiel in der Weißweinregion, also in der Wachau, wen darf man sich da, oder wer steckt hinter welcher Sorten? Darf man es, steht es drauf? Ist es offiziell nicht?
Es steht nicht
explizit
drauf, aber ich sollte das vielleicht wirklich einmal klären, auch mit den Weinbauern.
Alles gut.
Zum Beispiel, am rechten Donauufer.
Ja. Du musst ja nicht sagen, welcher Wein jetzt von wem ist, weil damit haben wir überhaupt kein Problem. Die Namen darf man immer nennen.
Weinverkostung. Jederzeit bei mir, das ist das immer passt. Ganz normal Thema. Also rechtes Donauufer, das heißt Mattern, Furt und so, da habe ich Müller Leopold.
Ja.
Ist ja damals ein kleinerer Betrieb gewesen, mittlerweile Riesenbetrieb. Machen super saubere Weine.
Welcher Ort, Entschuldigung?
Der ist in Kruhstetten daheim.
Ah, okay. Ja,
Kruhstetten, sagst du was? Nein. Das ist, weißt du, Göttweg, sagt er was?
Ja, natürlich.
Ja, genau. Die ganze Welt da unten schaut auf Göttweg auf, oder?
Ja.
Kruhstetten ist so, dass du auf Göttweg umschaust.
Oh.
Ja. Ah, okay. Also Göttweger Berge Richtung Osten. Ja.
Okay.
Ja. Also bei Hollenburg fährst du auf.
Passt. Okay,
jetzt geht's. Du kannst von Dresendorf auf, wir fahren über den Hügel und dann bist du da in Kruhstetten.
Ja. Okay.
Okay. Also der ist Meister für frische, fruchtige Weine. Mhm. Ja. Novitius, KGV und ein Riesling habe ich von ihm, ein Weißburgunder. Mhm. Ja.
Also die knackigen,
die
frischen Sachen.
Genau, genau. Ja. Und auch, also von KGV, das war mein erstes Attentat auf die Weinwelt vor 20 Jahren. Ja.
Kleinstes gemeinsames Vielfaches, oder?
Genau, genau. Mhm. K ist Herzstück von unserem Wappen und hast nicht Kaptus und nicht Klosterneuburg.
Klosterneuburger GV sozusagen.
Genau so.
Könnte man auch nennen, ja.
Ja.
Wobei wir GV oft anders verwenden, aber.
Ja, was heißt GV? Okay.
Generalvertretung.
Generalvertretung oder auch.
Generalvikar.
Genau, oder der Verkehr.
Ja, ja. Genau. Aber ernsthaft.
Ja, wie
dein Wein das erste Mal meinen Mitbürgern vorgestellt habe. Also wir haben am 6. Jänner so einen Brauch, dass der Kellermeister drei Weine vorstellt, die man aus speziellen, wirklich speziellen Trinkgefäßen einmal verkostet. Ja? Und da habe ich den KGV am 6. Jänner 2006 vorgestellt. Ja? Und dann nimmt mir tatsächlich ein Mitbruder zur Seite und sagt, Siegfried, du wirst das nicht wissen, aber in Gerichtszusammenhängen ist GV die Abkürzung für Geschlechtsverkehr.
Nein.
Das würde ich nicht so nennen.
Ja. Das wäre ganz rot.
Das ist der Schelm, der schlechtes denkt hast.
Genau.
Ja,
sagen wir
ich war überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Ja.
Woher? Hallo?
Aber der hat ja gesagt,
aus kann schon wissen, was ein Blowjob ist. Also, weißt,
also Gericht kenne ich nur zu Autodelikten und so.
Ja, natürlich, zum Gegenverkehr und so Sachen.
Ja, es ist, für manche ist es ein Delikt, Andrea Gaudi, weißt du?
Ach so, okay.
Also habe ich gelesen.
Ah,
Freund.
Ja, aber kommen wir wieder auf die Winzer zurück.
Ja, okay. Also Müller Leopold ist so der
Knackfrisch.
Macht auch Zahlen. Ja? Also wirklich KGV 15.000 Flaschen.
So also ich glaube, ihr habt zur Aufteilung zuerst gesagt, Weiß ungefähr 25 Hektar.
Ja, und Rot auch ungefähr dasselbe.
Okay.
Aber im Verkauf haben wir wesentlich mehr Weiß als Rot. Mhm. Ja. Genau, also dann wechseln wir das Ufer. Mhm. Ja. Dann beginnen wir im...
Der war jetzt...
Der ist...
Also warte, der fallert sogar bei uns für Flachwitz der Woche.
Ja, aber was du gesagt hast, muss ich da ganz kurz unterbrechen, du hast gesagt, Weißwein habt ihr viel mehr im Verkauf. Was passiert mit Rotwein? Trinkst du den selber oder was?
Bei Weißwein komme ich...
Naja, ist eine berechtigte Frage, oder?
Bei Weißwein komme ich nicht aus mit der Bochtweinmenge. Da muss ich von den Weinbauern auch einiges zukaufen.
Von den Sorten, die es eh schon macht.
Genau.
Ja, damit ist ein No-Brainer, oder? Das heißt, der kann echt auch noch was verkaufen von dem, was
er für sich
ist. Ja, No-Brainer,
ich meine. Sehr klar. Genau, also wir haben das Ufer gewechselt. Beginnen im Westen.
Ja.
Dürnstein haben wir eine kleine Lage, so 3/4 Hektar, in der Schütt. Ja? Mhm. Und da ist Emmerich Knoll.
Mhm.
Und der ist eigentlich auch schuld, dass ich auf die Idee gekommen bin, dass man so die Weingärten aufteilt auf talentierte Weinbauern. Ja? Der hat nämlich... Also, habt ihr Zeit?
Ja,
wir haben Zeit.
Sicher haben wir Zeit.
Es war richtig geil im jetzt. Jahr 2000... 2006 eine relativ schwache Ernte in unserem damaligen Grünerwald-Linner Weingarten in der Schütt. Der war auch schon relativ alt, ja, und haben viel Steck schon gefällt. Und der Weinbauer hat dann gemeint, also der Generalpächter, ja, das ist eine schlechte Lesgewinn und den reißen wir jetzt aus. Weißt du, ich nicht zuständig für die Weingärten. Mir geht's eigentlich eh nichts an, aber mich interessiert's, was haben sie denn vor? Ja, naja, ein Jahr brach liegen lassen und dann wieder aufpflanzen. Und dann, okay, passt, wunderbar. Genau. Und in diesem Jahr der Brache arbeite ich eines Sommernachmittags in der Kellerei, etikettieren mit einer Mitarbeiterin, Telefonleit, sie geht hin und kommt wieder, Siegfried, Telefon für die, ja. Am anderen Ende der Leitung, ja, grüß Sie, hier ist Knoll. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, Sie haben da einen Weingarten in Dürnstein in der Schütt. Sag ich, Frau weiß ich, aber wer spricht? Knoll. Sag ich, wie Knoll? Der Knoll? Ja, Emmerich Knoll, Unterleben. Ja, also schon fast ein bisschen ungeduldig, ja. Aber hey, was der, wenn man den Papst anruft, ja, bin ich auch ungefähr so, wo? Emmerich Knoll, ja.
Ist ein Name in Österreich.
Der
ist
der Name. Jetzt Hochdeutsch auch noch geredet.
Ja, natürlich. Gott.
Ja. Er war mir so sympathisch bis vor einer Sekunde. Ja, ja, nein, es redet weiter, Entschuldigung.
Ja, ja, also Niederösterreich, Hochdeutsch halt, nicht?
Ja, ich weiß.
Also, ist
ja,
ein bisschen anders als wie ja, uns. Ich weiß. Genau. Freilich weiß ich, ja, warum fragen Sie? Ja, ja, was haben Sie damit vor? Ja, sag ich, also, ein Jahr brach liegen lassen und dann wieder auspflanzen. Wieso fragen Sie? Ja, ich hätte Interesse dran. Und ich denke mir, Alter, komm, was, das ist so wie Weihnachten und Ostern und Geburtstag zusammen, ja. Emmerich Knoll hat Interesse da an dem Weingarten, ja. Gut, okay, ich bin relativ zeitnah einmal runtergefahren und dann habe ich de facto in dem Weingarten mit seiner Frau gemeinsam einen Handschlagvertrag gemacht. Ich habe gesagt, hey, ich bin nicht zuständig für die Weingärten. Ich werde es wahrscheinlich werden. Wann, ich kann es nicht sagen. Wahrscheinlich geht der Generalpächter 2009 in Pension, Frühpension. Aber de facto, wenn er Frühpension nicht bewilligt kriegt, geht es um 2019. Bis dorthin haben wir Kündigungsverzicht. Ja. Er müsste wann schon dann sich um eine Subpacht dort bemühen, was anderes geht's nicht. Und ja, wenn ich dafür zuständig bin und der Weingott mit frei, machen wir direkt einen Vertrag. Passt. Ja, und seitdem sind wir in geil. Loser, geiler Verbindung.
Das heißt, er hat auch die Ideen gebracht, was man dann dort sitzt, oder seid ihr einfach wieder dort mit der Sorte reingegangen, die eh schon dort gestanden
nein,
ist?
Nein, eben nicht. Ja, also, wir haben das natürlich besprochen. Ja. Emmerich hat gefragt, was uns denn angenehm wäre. Ja, ich habe gesagt, na, was habt denn ihr dort? Ja, er sagt, na, in der Dürnsteiner Seite hat er Riesling stehen und auf der Leubener Seite hat er Grünerwald-Linner stehen. Ja, es geht an sich beides. Ja. Und dann habe ich ganz einfach gesagt, ja, das, was er da in den Nachbarweingärten stehen hat, ja, da hängen wir uns ganz einfach an, obwohl mein Herz eigentlich eher auf Grünerwald-Linner gewesen wäre, ja. Aber wenn Emmerich eine wunderbare, tolle Praxis hat, hallo, komm, da musst du dich anschließen.
Außerdem geht's bei ihm ja mit dann, oder? So hart es klingt, weil ja, wenn er, ist das praktisch einfach ein zusätzliches Stück Land, das er mitbewirtschaftet, richtig. Oder?
Und es ist sein wirklich
ganz, sein Pflanzen, best gesagt. Ja.
Und das ist also so, tollste Lage,
finde ich. Wenn man sich auf so einen Anhänger kann und auf seine Expertise da mitpartizipieren kann, ich meine, von Knoll, fast besser geht's ja dann nicht.
Ja, absolut.
Ist das. Und also, dieser Schütt ist ja eine sehr bekannte Lage.
Was steht auf der Flasche drauf? Das dieser Wein ist, oder was steht da?
Dürnsteiner Schütt.
Dürnsteiner Schütt,
Riesling.
Okay.
Mhm. Ja, Wachadia, sie ist Smaragd. Mhm. Warum Smaragd?
Ah ja,
weil, ja genau.
Geht er mit 12,5 gar nicht?
Ja, geht er gar nicht, gell, weil ich kein Wachauer bin.
Ach so, aber er ist einer.
Aber er ist einer. Und ich krieg die Flaschen fix fertig gefüllt. Ja, was, dann bei einem Knollwein, da tue ich nichts so gefüllt. Also, hallo, aber da, den Großmeister machen lassen.
Aber korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das heißt, du musst aber über 13 haben, glaube ich, Volumensprozent, glaube ich, damit du einen, glaube ich, ist das 13? Oder
13,5 ja, sogar? Ja, war es
einmal 12,5. Entschuldigung. Ja, ich glaube, bin jetzt nicht mehr so
drin. Aber ist jetzt aber nicht mit der Venea
Die Venea hat da ein paar so Grenzen einzogen, der Prozentalkohol, was du eben wie bezeichnen darfst.
Ist jetzt
es gibt ja Steinfeder, Federspiel und Smaragd.
Ist schwerstens in Frage gestellt heutzutage.
Ja klar.
Weil FX Bichler hat gesagt, das ist nicht mehr aktuell, genau deswegen.
Ja, weil es auch tatsächlich so ist. Ja. Weil der Effekt dran war ja, und du kannst mir auch korrigieren, dass du aufzuckert hast, damit du auf die Prozente gekommen bist.
Wachau
darf das gar nicht.
Aufzuckern jetzt.
Ah ja, stimmt. Wachau, wie näher hat er gesagt, das darf man ja gar nicht, stimmt.
Ich habe vielleicht einen kleinen Prozentsatz, vielleicht kommt dazu geben von anderen Weinen.
Das ist übrigens, finde ich, ein absoluter positiver Knackpunkt der Vinea-Geschichte.
Ja.
Weil das Weingesetz, wie wir beide kennen, weil auch ich muss es kennen, weil das ist im Grunde nicht anders, lässt da doch einiges an Spielraum zum Thema Zucker.
Birnenschaumwein unterliegt dem Weingesetz, ja.
Ja, es ist zwar tatsächlich eine Subkultur, die heißt Obstweingesetz, es ist wieder noch ein eigenes, aber wir basieren natürlich auf dem klassischen Weingesetz. Aber unseres ist, glaube ich, auch von Maria Theresia, also es ist auch uralt.
Unseres ist vor der Republik Österreich 1986.
Okay. Das Weingesetz, ja. Hey, wer hat den längeren? ihr seht es nicht, aber wir haben jetzt richtig die Eier am Tisch. Bam.
Ja, aber stimmt,
anyways,
nach dem Weingesetz, nach dem Weinskandal hat sich bei uns viel geändert und 86 ist das Ganze nicht aufgeregt worden.
Jetzt springen wir mal ins Burgenland. Oder gibt es bei Weiß noch was du sagst, da ist noch ein richtig geiles Highlight? Den Stargard hast du schon gesagt?
Ja, Stargard haben wir schon.
Habt ihr gehabt?
Dann, habe ich noch ein paar kleinere, die halt einfach in Grunewäldl in der Klassik reingehen oder Messwein. Ne? Also Messwein und junger Burschen, Ludwig Buchecker, toller Heiriger, tolle Familie, geiler Weingarten auch in Gedersdorf.
Okay.
Produziert man voll Vertrauen Messwein, der einfach nicht aufgebessert und gar nichts ist.
Und jetzt muss man dazu sagen,
Vertrauenssache.
Ich wollte gerade sagen, wenn man den Messwein schon von wem machen lässt, ist das eine Vertrauensgeschichte.
Ist eine Vertrauensgeschichte.
Ja, weil genau. Das ist sozusagen das Kernstück sozusagen. Ja, das meine ich auch nicht besser.
Das,
ich
muss, das ist Haus und Hof.
Das ist nämlich wirklich der Klassiker dann.
Ja. Okay. Und einen Weingarten habe ich jetzt ein voriges Jahr, hat ein öderer Weinbauer einen zurückgegeben, da habe ich Wein suchen müssen. Da habe ich festgestellt, es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Aber es ist so ein toller Weingarten, der ist 1290 oder sowas in einer Urkunde erwähnt bei uns. Da heißt er die alte Gebling. Mhm. Ja, seitdem im klösterlichen Besitz und vorher auch schon. Ja. Genau. Weingarten 1,7 Hektar sowas, ja, mit einer Mauer rundherum, mit einer uralten Mauer.
Das ist praktisch ein Klo.
Ja. So, richtig, ein Klo. Ja.
Also C-L-O-U.
C-L-O-S, bitte.
Also C-L-O-S, ja, genau, Kloss hast.
Dankeschön. Ja, genau. Und es war schwierig, ja, da einen Pächter finden. Einer, ich habe dann gefunden in Moser. Ja.
Niki Moser wahrscheinlich.
Niki, selbstverständlich.
Schön Gebling, ja.
Natürlich.
Ganz cool.
Cooler Typ. Der hat auch, das war sein Argument, dass er gesagt hat, naja, gegen Naturalbacht, die Idee gefällt mir. Ja, weil da seid ihr engagiert. Ansonsten, ich habe genug Weingärten und genug Arbeit. Ja, also das war, vor 20 Jahren hätten sie das aus den Händen gerissen. Und jetzt ist es schwierig geworden, weil sie alle sagen, boah, man kann so viel Weingärten pachten und kaufen, ich habe keine Leute. Oder ich habe genug.
Aber da kommt für mich, beim Niki Moser kommt jetzt für mich eine andere Frage auf. Der ist ja biologisch.
Ja.
Ihr seid ja nicht nur, ihr habt ja dann biologische und konventionelle Weingärten.
Ja, genau.
Durch das, dass sich jeder separat ausbaut und ihr einen kriegt, fixfertig, habt ihr keine Probleme damit. Steht da Bio drauf bei euch?
Ja.
Ganz normal?
Dort, wo Bio ist, steht Bio drauf.
Okay, passt. Ihr dürft ja nichts im Keller selber machen, also ist ja das wurscht. Also ihr kriegt die Weine fixfertig
her. Ich habe genauso Bio-Kontrolle im Jahr auch zweimal. Ja. Wie halt auch jeder.
Haben wir schon mal das Bio
macht.
Ja, wir haben genau das Gleiche, Okay. Also das heißt, und dann springen wir jetzt ins Burgenland, Rot. Was ist da so dein Liebkind? Was sind deine Highlights jetzt aus dem Thema Rotwein? Oder ist das...
Kennst du die Pia?
Ja.
Die Pia Strehn.
Natürlich, wer kennt die Pia nicht? Also ich kenne sie nicht persönlich, aber wir haben gemeinsame Freunde.
Wenn's mir noch Highlights... Was, du kennst das nicht persönlich? Das musst du mal beheben.
Ich darf nicht, ich bin schon verheiratet.
Für einen Podcast.
Ach so, Entschuldigung.
Nicht aufheben.
Pardon. Mademoiselle.
Ja, sie ist auch vergeben, also keine Sorge.
Sehr gut.
Liebe Grüße an die Bier, wir haben mit der bei Wein und Co. zusammengearbeitet, von der Erkenntnis.
Ja, okay. Ja.
Wir haben den gleichen Abfüller.
Infür.
Natürlich.
Ja. Von Infür habe ich auch Sekt, gell?
Respect to Thomas S. Punkt.
Ja, ich kenne
übrigens, die Folge heißt Der goldene nicht. Schuss und ist gerade vor ein paar Tagen rausgekommen.
Genau. Letzten Donnerstag war die letzte Folge, die Folge ja, 29.
Thomas war nämlich, okay. Ja. Ist hier genau an diesem Platz gesessen und hat uns ein bisschen teilhaben lassen an dem sprudeligen Leben eines Sektherstellers.
Ja, genau. Und Pia macht für, also die Familie Strehn, hat bei uns den größten Teil der Weingärten dort in Pacht.
Ja. Sie verarbeiten eure Sachen und machen die verschiedenen Sorten.
Genau. Oh, okay. Und seitdem gibt es auch ein bisschen ein größeres Rosé-Angebot seit kurzem. Weißt du warum?
Naja, das ist,
machen auch ganz einen tollen Blaufränkisch. Also ich bin da wirklich total auf der Seite des Blaufränkischen.
Okay. Cabernet Merlot habt ihr ja, gell?
Cabernet Merlot haben wir auch, ja. Also ich habe einen Cuvée so in der 10-Euro-Gegend, ja, Merlot, Blaufränkisch, also was halt eine untergeordnete Rolle spielt.
KMB?
Ist der KMB?
KMB, genau.
Ja. Und an
warum tollen KMB? Achso, Krebsmünster, Merlot,
genau.
Blaufränkisch, ja, sorry. Ja, was der, aber es ist gut, wenn man das auch mal weiß, weil mir ist es nicht gleich checkt.
Ja, katholische Männerbewegung vielleicht.
YMCA.
Genau, so ungefähr.
Die KMCA.
Aber wo, wer ist der Polizist, wer ist der Indianer, haben wir schon.
Die Sterne sind ja mal nahe KMB auf das auf, oder?
Ja, so.
Ja,
die haben immer so blau, wenn es aussieht.
Aber ich glaube, ist das nicht der C?
Ja, die Kroaten schreiben tatsächlich K.
Auslegungssache, reine Auslegungssache.
Ich finde ein bisschen Flexibilität, ist wichtig.
Ja, genau, unsere Ringe, die schreiben CEMB.
Ja. Aber ich finde es auch ganz gut, was wir heute da reden, dass wir ein bisschen aufweichen, mal das Thema, was steckt hinter dem Stift Grimms-Münster-Wein, weil ich kenne es halt von früher, was du mit Leuten redest, sagt, ja, die haben da einen Weißwein, der verlangen uns 28 Euro dafür. Aber die wissen, wer da dahinter steckt dann zum Beispiel, was da für Qualität dahinter steckt, die sehen da nicht den Preis.
Ja, ich habe eh einen um 3,50 Euro, ist ja nicht so, ja.
Aber viele Leute wissen gar nicht, was da dahinter steckt. Und ich glaube, dass das für viele Leute sehr interessant ist.
Ich glaube, Weinbau und Kosten und Arbeit und Ertrag und was da, das ist eine Sache, die,
und vor allem
da darf man keinen besser, weil es kann sich in Wahrheit niemand wirklich damit beschäftigen.
Vor allem finde ich es interessant, was Etikett dann ausmacht.
Ja, ja.
Weißt du, du hast was im Glasl, die schmeckt es, aber das steht Stift Grimms-Münster drauf. Wenn du jetzt einen Knorchel stößt, hätten sie wahrscheinlich sicher andere Meinung.
Ja, ganz sicher sogar.
Definitiv. Ja.
Definitiv. Aber hast du, was ich jetzt erst einmal frage, hast du Ausbildung auch? Also hast du meinen Kellermeister gemacht?
Nein, eigentlich nicht.
Oder
nein,
das macht gar nichts. Bist eigentlich du bist einfach
angelernt.
Ich bin da angelernt und ich weiß, du, weißt du, in Keller wirkst keine Wunder, beziehungsweise kannst höchstens Fehler vermeiden, ja, und recht viel tun, so ist nicht. Also, das heißt, die Weinbauern machen das. Und das ist für mich auch das Um und Auf. Gell?
Red mit Winzer, er sagt 90% Weingarten, 10% Keller.
Ja, sowieso.
Weil du kannst nur Fehler vermeiden versuchen und versuchen, die Charakteristik nicht zu zerstören.
Ja, richtig.
Genau. Das ist, glaube ich, eher, also, ich glaube, das ist die Kunst.
Genau, Rotwein, wenn du den im Barrique ausbaust, das machen wir auch bei uns. Ja. Das ist halt auch dann ein bisschen so eine Sache, wo ich jetzt dann an sich schon auch lernen. Ja, aber
also das macht es
bei uns. Barrique liegen in Grimms-Münster.
In Grimms-Münster,
ja. Ah, das finde ich cool.
Abfüllanlage? Mhm.
Selber abfüllen.
Ah, das
aber das heißt, nur Barrique liegt bei euch und Stalltank ist beim Winzer. Habe ich das jetzt so ein bisschen?
Oder? Also ich schaue, dass ich die Transporte möglichst optimiere. Ja. Das heißt, da kommen dann alle Weine auf und...
Ihr fühlt es, ihr haut es bei euch in den Tank rein und fühlt es dann bei euch ab.
Und alles,
okay. Ja. Das heißt, das ist effizienter, das stimmt. Ja.
Ja.
Aber das heißt, ihr füllt vieles dann selber ab?
Wir füllen sicher mehr als die Hälfte selber.
Okay. Also, aber das heißt, das kann man auch sagen, dass erst auch vieles von der Wertschöpfung ist trotzdem dann noch da, was ich finde eigentlich gut finde.
Ja. Was das Coolste ist, so einen tollen Wein wie den Steiner Hund vom Stangrad, der wird in eine Flasche gefüllt, die wird wo gemacht?
In der Wetterpark. Ja. Jetzt will man den aufmachen.
Sicher,
dass wir was zum Trinken.
Aber du, der trinkst ja nichts.
Leck mich. Also, Entschuldigung, Flöchen haben wir gesagt. Flöchen haben wir gesagt, darf man nicht. Oder ein bisschen. Du, wie viele Leute habt ihr dann in der Kellerei in Grimms-Münster?
Drei Leute sind da angestellt.
Drei Leute ist ja ein sehr schmales Programm. Was denkt, was du selber auffüllst, selber lagerst?
Ja, was weißt du, im Umsatz entstehen ja, die Sachen, wo ich dann die Löhne zahlen kann.
Ne? Ja, ist ja klar. Nein, aber dass ich selber aufwitze und selber das in Krassmünster ja macht, habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Ja. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe mich auch noch nicht wirklich bemüht darüber, dass ich jetzt mal zu euch schaue. Was wir ändern müssen,
definitiv. Das wird gehen.
Das hängt mir jetzt noch. Jawohl. Nein, das Thema Wein und Stift Krassmünster verbindet man natürlich schon langsam. Mhm. Cool, dass so viele verschiedene Sachen habt, so viele verschiedene Winzer, die für euch produzieren. Mhm. Das habe ich auch nicht gewusst. Ich glaube, dass das auch ganz, ganz eine wichtige Geschichte ist. Und okay, Weihnachten ist ein Hauptgeschäft für euch?
Absolut, ja. Also ich glaube, das ist ein Drittel von Jahresumsatz, was ja November, Dezember ist.
Und macht es ja viel über einen Hofverkauf? Also ab Hofverkauf mehr oder weniger?
Ja, völlig. Ja. Also wir sind eigentlich recht wenig im Fachhandel. Bis gar nicht. Ja. Für Wein und Co. Verstehst du, da war ja dann eine Konkurrenz zu unseren eigenen Weinbauern. Ja. Und da bin ich einfach ein Stöhl dazwischen und die ist zu viel. Ja. Ja, das geht sich preislich nicht aus. Ja,
wenn man genug Absatz, wenn der Absatz passt und man hat den Verkauf selber im Griff, dann ist es in Ordnung, wenn man das selber vertreibt.
Ja, weißt du, es könnte höher sein und so weiter. Mhm.
Hauptsächlich, wie ist das beim Rotwein?
Herr Kellermeister, bitte austrinken.
Da hat ja, es ist ja in letzter Zeit in aller Munde, dass eigentlich Rotwein stagniert, sage ich jetzt immer, oder fast ein bisschen zurückgeht, dass einige Winzer auf fernere Weine sitzen bleiben sogar. Wie geht es euch mit dem Rotwein?
Wie gesagt, da reicht der Pochtwein auch vollkommen aus. Ja? Ja. Rotwein ist absolut rückläufig. Vollkommen richtig. Und das merkst du total. Ich meine, die Bia hat mit ihren Rosé dann eine wundervolle Nische aufgemacht. Ja? Und sie produziert, glaube ich, 95% oder 97% Rosé.
Also da hat sie wirklich einiges am Rosé-Markt umgerührt, weil Rosé ist ja seit Jahren schon immer mehr Trend geworden, aber früher haben sie Rosé genommen, Softabzug, dass mehr Konzentration in Rotwein einbringen. Heutzutage wird das sortenrein ausgebaut, genau für ein Rosé, weil sie einfach, ich meine, wenn du von der Südprovence, wenn du da die Rosé trinkst, die sind schon geil, das sind, sage ich, Männer-Rosés, also die haben wirklich einen Gerbstoff, die haben ja auch Kraft dahinter.
Und das ist ihr Berufungserlebnis auch gewesen, ja? Wo es einfach Provence, Urlaub und so weiter, Blick auf Meer, untergehende Sonne, so ein Glasl Rosé in der Hand, wow, ist das Leben geil.
Und, nicht, dann, und was nicht kitschig schmeckt.
Ja, was nicht kitschig. Richtig, und dann, so machen wir eigentlich sowas nicht bei uns. Ja.
Jetzt genau das Gleiche war übrigens auch bei mir und bei meiner Frau, bei der Eva. Wir waren 2014, glaube ich. Waren wir unten, haben wir so einen Südfrankreich-Trip gemacht. Mhm. Und waren eine Woche eben wirklich ganz unten, Aix-en-Provence und da unten die Gegend und haben uns durch die Rosés der ganzen Region durchgekostet. Ja. Und dann haben wir erst verstanden, was Rosé eigentlich ist was es sein könnte.
Genau.
Trocken, Charakter, auch verschiedenste Typologien von wahnsinnig fett bis sehr schlank, alles dabei.
Bei uns haben es früher so geschmeckt wie Tutti Frutti.
Ja, irgendein zampanstete Frucht, Gumminummer. Und daraufhin eigentlich haben wir dem Druck, weil damals hat es bei uns auch beim Transecco schon geheißen, habt ihr ein Rosé? Und habe ich gesagt, für was? Naja, wirklich, weil das ist jetzt auch 13 Jahre her, gell? Das ist jetzt auch, muss man ein bisschen im Kontext sehen. Das
13 Jahre hat sich
schon. Ja, wir machen das schon 14 Jahre her. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn Rosé, also wenn das wen interessiert, dann probieren wir es halt. Ich meine, mittlerweile kann ich sagen, wir brauchen über 60% Rosé.
Boah.
Weil Flamboy, so ist ja unser Everyday Starling, auch gestern wieder bei der Verkostung, ich würde sagen 70% Flamboy.
Ja, und was für Sorg.
Ja. Und jetzt mit dem Herzblut.
Wie bringst du da bei Birnen und Äpfel das Rote rein?
Okay, bei den Öpfen ist es tatsächlich so, dass man versuchen über Schalen und Fleisch, das funktioniert übers Fleisch. Weil wir rotfleischige Öpfen drinnen haben. Okay, und das tatsächlich auf der Maische für 48 Stunden stehen lassen und dann abrissen. Aber bei der Birne geht's nicht. Es ist immer eigentlich bei jeder Verkostung die große Gretchenfrage. Normalerweise muss ich immer so, also machen wir die Verkostung, die letzte Sorte ist immer der Herzblut, das ist unser Premium-Grü, wenn du so willst, mit dem wir auch die Weltmeisterschaft jetzt gewonnen haben. Und dann warte ich eigentlich immer drauf, dass die Frage kommt. Und man merkt sofort, ob die Gruppe irgendwas mit Wein nur ansatzweise getan hat oder nicht. Weil jeder, so wie du jetzt, müsst fragen, wie bringst du bitte eine Farbe, vor allem in ein Bier rein? Es gibt in Europa keine rotfleischigen Birnen, in Japan gibt es die, nur bei uns nicht. Schade eigentlich, weil ich habe schon einen japanischen Rosé-Birnenschaumwein original getrunken. Aber leider bei uns gibt es das nicht. Und wir verwenden kann ich eh, sage ich eh öffentlich, piep, 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 piep.
So, jetzt habt ihr es überhört.
Okay. Ja, danke, danke, danke.
Genau, ja, genau. Ich habe es gesagt, ja. Ja. Nein, auf jeden Fall. Und da sehr wenig davon zur Würzung. Jeder, der genau, ja, das genau wissen will, muss zu unserer Verkostung kommen.
Weißt du, bei meiner Verkostung ein Rotwein und so, ma, wie bringst du denn die Farbe da zusammen? Tatst du einen Holler rein?
Ein Holler, super. Du kennst dich aus.
Ja. Genau, du bist ein echter, genau, Profi.
Ja, aber das schlagst da mal Burgenländer vor.
Boah, ich glaub, dass die hinter das Auto hängen und nachher jetzt auch noch mal ersticken. Einfach nur, dass du mal gespürst, was du da hast.
Also wir haben jetzt gerade den Storner Hund 2019, ja, im Glasl.
Mm, cool.
Und der riecht richtig gut, muss ich sagen, richtig feine, reifes Kernobst.
Das heißt, das ist diese 3/4 Hektar Lage, von der wir gesprochen haben, oder?
Nein.
Entschuldigung.
Steiner Hund.
Ah, okay.
Steiner Hund, da haben wir 3 Hektar oder sowas.
Den verarbeitet wer?
Stargard,
das ist
ja
der. Entschuldigung.
Ja, genau. Der passt zu euch coolen Burschen auch. Wirklich, Stargard ist echt. Also sein Insta-Auftritt, das ist wirklich sehenswert. Ja,
ja, dann schicken wir jetzt gleich da über eine Einladung. Ja,
genau.
Über eine Etta. Hey, wir freuen uns. Also zum Wohle, vielen Dank, dass du uns eine wunderbare Flasche von diesem 19er Jahrgang mitgenommen hast, Riesling. Ich freue mich. Ich, ja, ist übrigens, Riesling ist mein...
Echt?
Ja, ich guter liebe Riesling, perverserweise. Mhm.
Mhm. 19 ist so ein toller Jahrgang. Mhm. Und wenn er jetzt ein bisschen so gereift ist, schön mild. Mhm. Ja,
ja, also richtig, richtig nice. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber das ist, darf man schon sagen. Der Andi würde jetzt wahrscheinlich sagen, viel zu rund, viel zu harmonisch.
Nein, gar nicht. Aber zuerst habe ich mir gesagt, dass der Stargard, habe ich so eine Erinnerung für straff und geradlinig. Ja. Ich finde den auch nicht üppig finde ich gar nicht.
Nein.
Also ich finde ihn sehr harmonisch zum Trinken. Ich glaube, 19 passt einem ganz gut von Jahrgang, der ist jetzt 5 Jahre alt.
Ja.
Sorry. Hat aber eine schöne Würze hinten noch, was man, so eine florale Würze, was finde ich voll gut ist. Mhm. Und eine ganz gelbe Frucht. Und zuerst habe ich gesagt, Kernobst, das ist ein Steinobst. Eine schöne. Mhm. Und ich finde das sehr, sehr harmonisch zum Trinken, sehr gut. Mhm. Wo liegen wir da preislich?
Plus, minus. 20 Euro oder 18 Euro.
Mhm. Ja gut, aber wie gesagt.
19 gibt es noch?
19 gibt es noch.
Gibt es noch.
Okay. Okay.
Das ist heißt, gut, dass man 19 nur noch kauft, dass man 19 überhaupt noch kaufen kann.
Das heißt, Tipp für die Leute, die zuhören, wenn man eure Sachen kaufen will, wie macht man es am besten?
Boah, am besten vorbeikommen.
Zu euch kommen.
Genau.
Das heißt, auf die Homepage schauen von Stift Kremsmünster.
Mhm. Man kann es auch schicken, natürlich, völlig logisch.
Ja. Aber Online-Shop habt ihr?
Online-Shop haben wir
auch, ja. Ja, macht schon Sinn. Genau. Ich meine jetzt ganz ehrlich, prozentuell Online-Shop und stationär im Laden, prozentuell plus minus. Okay, so wenig online.
Okay. 1 oder 2%.
Oh.
Nicht einmal. Ah,
okay.
Aber ihr habt ja sehr viele Besucher im Stift.
Ja, klar, natürlich.
Ich glaube, dass da einfach die meisten was mitnehmen.
Ja.
Macht sie eigentlich Führungen in dem Sinn auch? Oder gibt es so kleine so Weinverkostungs mit Führung? Gibt es so ein Package?
Ja. Okay. Ja. Also derzeit so ungefähr 3-4 die Woche.
Wow.
Ja.
Ah, so viel?
Aha. Ja, also genau.
Wow. Wir haben ja eine Zuhörerin, Bettina, muss jetzt einmal sagen, und die hat mir auf die Idee gebracht, ob wir nicht so Reisen anbieten zu den Leuten, was wir einladen, dass wir da Genussreisen machen und dann noch tiefern. Danke für die Idee, war ja einmal mega geil, dass wir mal, schreibt es einmal dazu, die Zuhörer uns kennt ihr ja schreiben, wir haben ja auf Facebook und Instagram-Seiten und da uns gefreut, wenn ihr uns da einmal generell einmal ein Like da lasst und auch uns ein bisschen unterstützt mit Bewertungen auf Spotify, Apple Play oder so irgendwas. Und wenn es interessant ist, könnte man wirklich einmal eine Partie zusammen machen, schreibt es uns.
Ja, Fanclub.
Dann organisieren wir mal was, ja, cool. Auf alle. Frischfleischer Natursekt Goss, Stift Kremsmünster.
Übrigens, man muss dazu sagen, wir betreuen hauptsächlich unsere Profile Feine Klinge und Transecco, weil wir eigentlich sagen, es ist ein Buddy-Projekt und wir wollen jetzt nicht nur mal einen neuen Kanal eigentlich in dem Sinn aufbauen, sondern weil wir haben schon 2 Kanäle eigentlich und machen da eigentlich auch viel drüber. Also nicht schrecken, wenn ihr jetzt nach unserem normalen Kanal sucht und da sind nicht 200.000 Leute drauf, sondern nur 100.000.
Genau, zum Beispiel.
Nein, aber also wir sind eben unter Feine Klinge und jeder für sich hat seinen eigenen Kanal. Es macht auch Sinn, weil wie gesagt, er ist der Fleischklopfer und was bin ich, der Sprudel? Der
Sprudeldoktor.
Genau,
Sprudeldoktor.
Herbert, übrigens, habe ich aber schon eine wichtige Frage. Übrigens, Weinbombe. Ja? Bombe.
Ist gut.
Ich habe persönlich eine Frage, die mich interessiert, weil wir haben es zuerst kurz angesprochen. der Pate Elias, der sozusagen ja aus meiner indirekten Familie, oder was ist, wenn man Großcousin ist, ist man dann eigentlich fast direkte Familie.
Früher haben wir gesagt Feder.
Genau. Feder. Der übrigens ein ganz, ganz, ganz netter Kerl ist, mit dem ich wahnsinnig gut verstehe, und der heute leider sozusagen auch gesagt hat, er kann nicht, vielleicht traut er sich auch nicht, vielleicht hat er Angst gehabt. Ich glaube, er horcht nämlich unsere Sachen, weil er hat ein bisschen Angst gehabt. Wir haben gesagt, wir sind nicht total brav.
Das war ein Herz.
Und eine Frage, die mich total interessiert, ist diese Zeit, da du ja sozusagen eben auch viele offizielle Aufgaben hast, jetzt zwischen 20. Dezember und Neujahr. Was sind da so die Highlights, Fixpunkte? Wie schaut da dein Zeitplan aus? Was ist da alles zum Tun?
Ja, die Schule ist jetzt Geschichte,
Kiuso.
Da haben wir Ferien. Ja. Das ist einmal gut. Ja. Da war jetzt in den letzten Wochen auch alle an Schulgottesdienste, was die, auch in den Pfarren. Ja. Aber die Volksschule Ruhr Gottesdienst gefeiert, mit der Volksschule Wang, ja, so richtig schön und lieb. Einfach einlassen, gibt es tolle Religionslehrer. Aber das ist jetzt erledigt. Jetzt ist noch Kellerei, so haben wir noch offen. Das passt, aber das ist jetzt für mich kein großer Stress. Ein, zwei Weinverkostungen sind, bis Neujahr sind 4 oder 5 wieder noch angesagt, für mich klar. Gottesdienste natürlich an den hohen Feiertagen, ja, mitten 2 Stück heuer gewonnen. Ja.
Gewonnen.
Weihnachten natürlich, Festgottesdienste, Stefanitag, dann nächsten Tag Johannstag natürlich, mhm. Ja, mit den üblichen Bräuchen.
Stereo schneiden.
Genau.
Das ist halt für den 26. für uns früher immer so ein Brauchtum.
Wird das wohl noch gemacht?
Ja. Ich kenn's bis zu meinem 25. Lebensjahr.
Bei uns, ich habe gestern gerade einen Spätler geredet, sag am 27. gehen wir fort, hey, kommst du mit, sagt er, du am 26. Stereo schneiden, da sind wir schon seit 30 Jahren Partie, wir gehen ans Holi bauen und da wird am 27. einmal gar nichts gemacht.
Ja, weil, genau.
Was denn da?
Schnaps, weil da geht nichts.
Weil da geht nichts.
Weil du ein schlechter Schneider bist.
Also ich wollte gerade sagen, ich kann mich ja nur erinnern, der Trick beim Stereoschneiden war das kleinste Scherzel gewinkt.
Das muss in eine Zündschachtel reinpassen.
Wirklich?
Zündschachtel muss reinpassen, dann muss der Stereo muss stehen bleiben.
Ja. Mhm.
Eine Zündschachtel muss reinpassen. Was so klar.
Hast du noch Messer mit was ist da noch?
Bist du erkennen? Okay,
bist du mehr bei? Das Messer sollst du am besten selber mit haben, natürlich.
Ja. Klar. Ja. Aber es ist meistens sehr verheerend ausgegangen, das Ganze. Aber jetzt sind wir noch mit dem Mobi gefahren, also da hat es de facto was wurscht.
Die 08 haben wir nicht zählt.
Die 08 haben sicher nicht zählt. Ja, pro Fuß vielleicht.
Hey, haben wir das letzte Mal erzählt, wie überhaupt diese 08 zustande kam, was auch noch überhaupt?
Nein,
weiß ich nicht. In die 60er, so sagt die Legende, aber ich glaube, es ist sogar eine wahre Geschichte, hat es bis zu den 60er also gar kein Alkohollimit gegeben. Beim Autofahren. Gar
ja, da war das nicht so, dass Alkoholisierung ein Entschuldigungsgrund war?
Um daheim zu
ausbüchsen?
Nein, wann was passiert ist bei einem Unfall. Ja, oder so.
Nein, aber,
ja, es war kein Fehlverhalten in dem Sinn.
Nein, so, im Gegenteil.
Also
ein Entschuldigungsgrund.
Wirklich? Ja? Warum
ja.
Es passiert ist?
Praktisch, du bist aus dem Vertrauensgrundsatz, aber hast trotzdem keine Verantwortung.
Naja.
Du
hast ja wenig dafür können, weil du warst ja angesoffen.
Das ist so ungefähr.
Darum weiß ich jetzt, warum mein Vater gesagt hat, früher war es einfach so schön.
Früher war alles besser. Ja, genau. Aber also die Legende sagt, dass in die 60er Jahre eben Politiker zusammengekommen sind und weil der Druck eben irgendwo doch von gewissen Organisationen da war, das ein bisschen einzudämmen, haben scheinbar Politiker Strich besoffen gemeinsam und haben dann versucht, Auto fahren. Und haben eben versucht, das Label zu finden, wo sie glauben, dass man nur Auto fahren kann und ab welchem Label sie sagen, da macht es wirklich nicht gescheit. Also so und dann ist rausgekommen, 1,3 Promille. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn du 1,3 Promille hast, dann kannst du eigentlich schwach gerade ausfahren.
Also woher sollten wir das wissen? Das haben wir noch nie in unserem Leben zusammengebracht. Oder sind wir einfach gleich mal vorbeigeschossen bei 1,3?
Du weißt, es gibt die Grenze zwischen 0,5 und 1,5 und dazwischen ist schwierig. Ja. Nein, aber das ist die Legende sagt eben, und dann haben sie dann draufgekommen, bei 1,3 ist vielleicht wirklich nicht mehr so gescheit.
Ja, verstehe.
Hat sich ein bisschen geändert. Übrigens, die ganzen anderen Länder und rund um Österreich lächeln uns 0, an. 0,0, genau. Ja. Die lächeln und sagen, aha, bei euch ist das überhaupt nur erlaubt.
Ja, ja. Aber wenn ich mit anderen Leuten rede, die
die haben auch so große Augen, ja, und sagen, was bei euch ist irgendwas geduldet?
Ja, genau.
Weil in Tschechien zum Beispiel größte Bierkonsum überhaupt weltweit,
0,0,
oder da fahren sie voll drüber, wenn sie die wischen. Mhm. In Ungarn fahren sie auch voll drüber, obwohl das eigentlich eine Nation ist, was eigentlich alle wirklich
gut schwassen.
Gut trinken.
Gut schwassen. So. Aber darum sage ich, das ist aber vielleicht genau aus dem Kontext.
Aber auf das Weihnachten wieder
zurückzukommen. Ah, ja, genau. Weihnachten, also das heißt, du bist eigentlich mit den ganzen, mit allein mit den mit diesen Gottesdiensten oder
nehmt über die Feiertage, ja, genau.
Eigentlich total eingespannt schon mal.
Ja, weil du musst, bin ich schon vergeben, also
genau.
Ruhe oder Wang, so, das sind so meine Pfarren, wo ich hauptsächlich bin. Ich glaube, einmal eben vor Kirchen, einmal in ein Portal. Ja. So in dem Viertel treibe ich mich um. So,
jetzt habe ich tatsächlich eine sehr fast blasphemische Frage. Wenn zum Beispiel in gewissen Gemeinden die Kirchen werden ja nicht voller jetzt mit Gästen oder mit Teilnehmern oder ich weiß genau, wie der Kirchengeher offiziell bezeichnet wird.
Ja,
aber
Kirchengeher.
Also ist es Überlegung, wenn Zwenk Priester da sind, dass man sagt, okay, man legt zwei, drei Gemeinden zusammen, macht einen Standort, wo praktisch mehr Gemeinden hinkommen können, oder ist das ein Blödsinn?
Ah, das, was du da rüttelst an der Identität, ja, von Leuten, gell? Mhm. Weil die haben immer zu dir vorgehört, die sind da getauft worden, die haben da das Grab, ja. Und wenn du einer sagst, ja, die Kirchen sperren wir jetzt zu und du gehst in den Nachbarpfarrer, das kommt
gar nicht. Du wirst verlieren wahrscheinlich, oder?
Die verlierst, ja. Was da eher ist, dass du einfach sagst, du machst dann einen priesterlosen Gottesdienst, einen Wortgottesdienst, ja. Das heißt, jemand aus der Gemeinde, oder Pastoralassistentin oder so, macht da ganz einfach einen Gottesdienst, ja. Und das sind so der Wert einer feiernden Gemeinde, ja, der wird auf die Art und Weise schon hochgehalten. Und das ist super, ja. Du hast dann ein bisschen Abwechslung auch, nicht nur denselben alten Pfarrer, ja. Und so in die Richtung geht's eher, ja.
Wie siehst du das Thema Gottesdienste mit ich sage jetzt, modernen Formaten ein bisschen interessanter zu machen? Ich meine, ein modernes Format meine Gesang, also ich nenne das Codewort Gospel, wie es früher immer geheißen hat. Ja. Ich weiß, die Frage ist, ob das nicht bei uns jetzt deplatziert ist, aber versuchen einfach mehr Spannung in einen Gottesdienst einzubauen, oder bist du da eher traditionell oder klassisch?
Das Traditionelle und Klassische ergibt sich ganz einfach aus dem Aufwand. Mhm. Ja? Mhm. Also ich habe einmal im Monat haben wir die sogenannte Jugendmesse in Kirchberg. Da ist eine richtig coole Band da. Ja? Zwei Keyboard, Schlagzeug, Gitarre, Bass und so. Ja? Okay. Und ein paar Sängerinnen, ja? die richtig tolle Lieder.
Cool.
Genau. Aber das ist halt ein Mordaufwand. So dass man es nur einmal im Monat macht.
Na gut, aber einmal im Monat ist ja schon besser wie nichts, oder?
Das fährt schon. Ja, genau. Ja, richtig, das fährt schon. Was wir auch ganz gern haben, ist, dass wir oft so eine kleine Sängerrunde oder was einlädt, die wirklich gut sind. Oder so alternativ, also jetzt im Advent mit ein Hackbrett oder irgend sowas, ja. Also das versucht man schon durchaus auch. Ja,
ja, weil ich glaube, die gesellschaftlichen Änderungen, die sich ergeben haben mit Mobilität, mit, ich sage jetzt mal, Internet, mit Online, dass die Treffpunkte der Menschen andere geworden sind.
Ja, voll.
Und dieser Trend wird wahrscheinlich sich nur extremer fortsetzen, weil, wenn man die Statistik sehen hat, ich glaube, gestern eine Statistik bin ich drüber gefallen, 60% seiner Freizeit overall verbringt man im Internet.
Geleck, wirklich?
Ja. Mit Internet meine ich Handy, PC, ja. Also alle, ja. Und in Wahrheit ist auch Online-Streaming das Gleiche. Es ist fällt für mich alles in, und das ist in den letzten 10 Jahren entstanden. 60%.
Ja. In der Corona-Zeit haben wir zum Beispiel selber, also ich habe selber Gottesdienste gestreamt, ja, auf YouTube. Mhm. Ein YouTube-Kanal, ja. Da ist ja. Manche sind ja. zum Nachschauen. Das ist auch total gut angekommen bei den Leuten. Ja. Weil sie gesagt haben, einen Fernsehgottesdienst oder sowas kannst du eh jederzeit irgendwo haben. Ja. Hast du eh professionell gemacht und so. Ja. Da hat man dann die eigenen Gesichter, die man kennt, voll super.
Thema Personal Jesus.
Ja,
Johnny Cash.
Mein Personal. Wie hat sich eigentlich in den letzten Jahrzehnten die Besucherzahl an die Gottesdienste entwickelt? Ich meine, nehmen wir jetzt einmal Sonntag, nein, weil es ja der Hauptgottesdienst, glaube ich, oder?
Es ist 7:30 ein Nein, oder? Oder bin ich nicht mehr so up to date?
Wo?
Steinerkirchen?
Oh, das weiß ich nicht. Also,
Entschuldigung, also, sorry. Bin auch schon lang weg, muss ich jetzt zu meiner Chance.
Nein, ich kann das jetzt gar nicht
sagen. Ja, aber Grams-Münster? Also,
Grams-Münster hat man 8 Kirchberg, 9 Stift, 4 über 10 Stift und 12 Stift.
Oh, okay.
Ja, genau. Okay. In Ruhr, also in dem Viertel, wo ich jetzt bin, ist in Ruhr um 9:15 einer. In Bad Hall haben es 2 am Vormittag. Ja. Ich glaube 10:30 und 8:30 oder so. Adelwang gibt es meistens um 8 in der Früh, einmal im Monat um 10 Uhr. Und das ist dann auch zum Beispiel so ein Gottesdienst, wo Kinderliturgie was macht, ja, wo durchaus auch kreativere, spannende Geschichten sind, so wie es halt in der alten Kirche in Adelwang möglich ist. Ja.
Ja, aber das
die Bemühungen gibt es schon, ja. Aber die Besucherzahlen, die gingen schon sehr stark zurück. Ja.
Weil ich glaube, die Frage ist einfach, die man sich auch stellen muss selber, bis zu welcher Anzahl an Leuten macht ein Gottesdienst Sinn und wann nicht, weißt? Also ohne, dass ich jetzt blöd sagen will, aber, ja. Aber und das ist die Frage, glaube ich, die wird punktuell irgendwann einmal kommen. Wie effizient ist es, dass ich jemanden mit Vorbereitung, mit dem Ganzen rundherum, mit den Leuten, die es brauchst, dann für eine kleine Anzahl? Und das ist die Frage.
Das ist während der Wochen oft eine Frage.
Ja, ja. Genau.
Wochentagsgottesdienste sind ja jetzt normal nicht übermäßig gut besucht. Ja. Mhm. Also in der Ruhe habe ich ein Dutzend Leute im Schnitt. Also ab und zu, wenn irgendwer so eine spezielle Messe hat, wo die Verwandtschaft eigentlich sind es vielleicht 25. Mhm. Ja. Aber da ist jetzt die Gestaltung auch nicht sehr aufwendig. Mhm. Gell. Also wenn du dich gefreut und bei Stimme bist, dann singt man halt was a cappella und so. Ja.
Ja.
Und ansonsten geht es einfach miteinander Bibel lesen und Eucharistie, Kommunion, fertig.
Früher war das wirklich am Sonntag so eine Tradition, da ist man fortgegangen in Kirchen mit der Familie, dann ist man mit dem Vater noch zum Wirten gegangen und da sind wir bis Mittag sitzen geblieben, wahrscheinlich ein bisschen angenagelt heimgekommen zum Essen dann.
Genau. Ja.
Schade, dass ich da noch zu jung war.
Was mir da zu dem Thema einfällt, das gehört zum Thema Pia dazu. Ja? Pia und ihre Pia und die starken Männer. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist, schreibt so auf die Etiketten oft auf, ja, Pia und die starken Männer, ja. Weil es hieß ja de facto die Seele dahinter und so weiter, die das macht und das Marketing, ja. Sie schafft es wunderbar, mit einem rosaroten Outfit, ein rosarotes Essen bestellend, ein rosarotes Getränk zu haben, ja. Das kann sie perfekt, ja. Aber die ganzen Wein machen und das, da hat sie 2 Brüder.
Das sind die Schirassbrüder, haben
und,
sie auch nicht, gell?
Nein, das sind, ist eine Generation. Vorher schon gewesen. Okay. Ja, das waren die Pfneisel. Einer davon ist der Vater von Bier und die starken Männer. Ja. Der Andi, der heißt Andi. Ja. Das war auch so dreifach Andi-Podcast. Hm?
War
das
haben wir auch schon mal gehabt.
Der Andi mochte das nicht. Ja. Der Andi ist perfekt im Weinmachen. Ja. Der Andi, was er macht, er kennt die 500 Prozesse, die da ablaufen und was da passieren kann. Ja. Das ist richtig akribisch und wissenschaftlich. Ja. Wenn der Andi was macht, dann kannst du dich darauf verlassen. Ne? Und Andis Sonntagvormittag schaut genauso aus, deswegen bin ich auf das gekommen. Er geht in die erste Messe, die er findet irgendwo, dann Musikprobe und dann Frühschoppen. Fertig. Das ist sein Sonntagvormittag.
Sonntag
ja, genau. Ja.
Ja. Also wenn du da Glück hast, passt am Montag.
Nein, für die Pia ist sowas wie der Andi einfach so das Rückgrat, auf das sie sich verlassen kann. Ja? Und für den Andi ist die Pia so, ja, sie rockt die Leute. Ja? Ein Rotary Club 20 Männer, die hängen an ihren Lippen, wenn die ihre Geschichten erzählt. Ja? Der Andi kriegt Schweißperlen, bevor er dann da irgendwas sagen muss.
Ist nicht gemacht für die Stage.
Ja, genau. Ja. Und ich finde das eine ganz, ganz eine tolle Kooperation, das taugt mir. Ja.
Sehr cool.
Ja. Sonntagvormittag, genau.
Aber das wird Weizmann, sowas wird Weizmann gemacht. Ich kann mich noch erinnern, wie wir das Gasthaus noch gehabt haben, wir haben schon einen Stammtisch gehabt, die sind nach der Kirche gekommen, den Bauernstammtisch, die sind jeden Sonntag da gewesen. Ja. Aber so klassische, mit dem Buben noch irgendwo hingehen oder mit dem Kind noch irgendwo hingehen, nachher noch ein paar Bier trinken, gibt es leider immer weniger. Hat sich der Stift schon noch viel da, oder tut sie da noch das so viel in der Hinsicht?
Schon. Ja. Nein, das geht gut.
Hoffen, dass es wieder weitergeht, weil Stiftschank sucht einen neuen Pächter. Also wenn das wer hört, Stiftschank Grams-Münster ab März sucht einen neuen Pächter. Also wenn sie wer berufen fühlt dazu, geiles Wirtshaus zum Übernehmen.
Auf jeden Fall gibt es einmal einen guten Wein.
Auf jeden Fall gibt es einmal einen guten Wein.
Und ein gutes Bier.
Ah ja, gutes Bier.
Schlegelbier.
Schlegelbier. Schlegelbier, das wissen wir
schon. Warum ist der Lieblings? Und Sandberger zum Beispiel.
Sandberg-Brau von Martin gibt es auch.
Jetzt habe ich noch ein Thema, da bin ich gespannt, ob du mir das abnimmst heute oder nicht. Aha. Wir haben immer eine Rubrik, die heißt Flachwitz der Woche. Mhm. Und du darfst halt den Pfarrerwitz, dein Lieblingspfarrerwitz bringen.
Mein Lieblingspfarrerwitz.
Ja, gibt's einen?
Fällt da nicht.
Fällt da nicht. Weil sonst bringe ich einen.
Hey, bitte sie gesagt tun.
Also, das ist jetzt so ein bisschen eine Mischung aus Witz und Wahrheit, ja. Wir haben.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich wollte gerade sagen. Also, wir haben Pater Hubert. Pater Hubert ist eine Seele von Mensch, ja. Superior gewesen und Pfarrer, ein gütiger.
Shoutout to Pater Hubert.
Genau.
Gupsi, servus.
Genau. Also, er hat zu jedem immer etwas Positives zum Sagen, ja. Und, ja, weißt du, sag mal, der Hubert, der weiß ja zu jedem was Positives. Den fallert ja über den Teufel auch was Positives ein. Ja, der Hubert, ja, Fleiße ist er schon.
Okay, der ist nicht schlecht, muss ich sagen. Ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Und du bewahrst mir davor, dass ich wirklich einen neuen Buffetwitz nämlich wieder für ihre Zahn.
Machen wir jetzt die Rest nicht. Vielleicht machen wir in der nächsten Folge vielleicht. Da passt er
da
vielleicht.
Ja, gut. Da passt er da gut. Übrigens, wir haben ja heute praktisch die himmlische Folge. Und ich würde sagen, nächste Woche gehen wir dann der Hölle etwas näher, genau, die teuflische, genau.
Aber wir bleiben auch in Grafsmünster, muss ich sagen.
Ah, ja, stimmt.
Was? Wirklich?
Also, ihr werdet es nächste Woche sehen, wo wir dann sind.
Ja, die vorletzte Mal ja auch Grafsmünster mit Kali, oder?
Schleier.
Ja, ist schon wieder. Genau, das ist schon lange, aber da haben wir im Bäckermeister Schleier Karl aus Grafsmünster gehabt. Genau, wir sind oft in Grafsmünster, natürlich, weil ich Grafsmünster bin. Oder der Andi auch in der Nähe, aber nächste Woche ja, wird es. Die Gegenseite, da durchleuchten wir die Gegenseite. Ja, die Gegenseite ist jetzt nicht.
Wir haben uns halt wirklich total mit Pimmelwitze und Co. wirklich zurückgehalten. Aber nächstes Mal haben wir es wieder sowas von ein. Da werden die Eier am Tisch gelegt, dann gehen wir wieder richtig Gas. Aber bevor wir. Hey, wenn ihr das Gesicht sehen könntet. Aber jetzt haben wir noch, bevor wir sozusagen den Deckel drauf machen, ein Highlight haben wir noch.
Ja, die Henkersmahlzeit.
Genau.
Die was?
Jingle ab.
Die Henkersmahlzeit.
Wir möchten jetzt von dir wissen, dein letztes Gericht und dein letztes Getränk, wann du die.
Jetzt wird es schon. Nein.
Wann du
wenn
die
du deine Reise Richtung Himmel antrittst.
Genau. Wann man sich schlafen legt.
Ja, genau. Also, was war dein letztes Essen, dein letztes Getränk?
Aha.
Die also, Henkersmahlzeit.
Gute Frage.
Ja, ich weiß.
Aha.
Du sagst, das ist Mühe zum Schluss. Also es darf auch ruhig sündig sein. Also es,
Beim Schlatter Thomas war es Milch, Mannerwaffel und ein Glas
Milch. Mannerwaffel, Milch und Speck.
Speck?
Hey, das war ja die
Aber eigentlich hat er dann gesagt,
hat Pizza. Natürlich schon was. Ja, das stimmt schon.
Aber wirklich, was du sagst, das würdest du bestellen, wenn du weißt, morgen muss gehen.
Also du müsstest jetzt sagen, vom Schacherteich einen Kapfen und einen steinen Hand dazu.
Nein, das haben wir ja everyday.
Ich denke eher an eine richtig coole Käseplatten.
Mm. Welche Region? Ja. Italien, Frankreich, Spanien oder
Best of. Ja.
Eher die stingerten alten Hund.
Richtig stingende alte Hunde.
Also Rotschmier, volle
Vollgas zum Beispiel. Ja. Oder so richtig auch würzige Bergkäse oder so.
Ja. Also alt und stingert. Entschuldigung, dass ich das jetzt, aber das meine ich im Positiven, weil ich habe gerade eine französische Käseplatten gekauft, weil ich gesagt habe, das wird mein Highlight jetzt für die Feiertag.
Ja, genau. Und steiner Hund.
Ja, passt schon.
Genau.
Passt schon. Ja. Also Riesling und Käse ist, finde ich, Riesling. Immer eine geile Kombi.
Ja. Süße Kombi dazu.
Mhm. Ich würde sagen, sensationell. Vielen Dank, Sigi, dass du Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Hast du gesagt, dass du bist eingespannt und dass du Zeit gefunden hast in der Weihnachtszeit. Freut uns nur natürlich umso mehr.
Und wir sagen einmal frohe Feiertage, frohe Weihnachten. Lasst euch es gut gehen, bleibt gesund und schaltet Silvester nochmal ein. Da gibt es nochmal einen echten Knaller. Ich kann nur sagen, die Frage war von unserem zukünftigen Gast, ob wir wirklich eine echte Natursekt-Party machen wollen. Ich habe dann gesagt, lassen wir es bei der Aufnahme.
Ich habe gesagt, warum nicht?
Die Frage musst du mir stellen, warum nicht?
Nein, kannst du nicht. Nein, gar nicht. Wir sagen vielen Dank, Sigi, ja, für deine Zeit. Es war wunderschön. Es war ein inneres und äußeres
Laubhüttenfest.
Oder Blumenpflücken.
Also, Dankeschön, schöne Woche.
Macht es gut. Sigi. Danke, danke euch. Danke allen fürs Zuhören.
Schöne Woche.
Grüße nach oben.
Ja, genau.
Genau. Und Servus. Ciao, ciao. Feiertag.